redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
10-mal mehr Galaxien im Universum als gedacht. Ja, ich frage dich, Florian, wer hat da gepatzt?
Das war die Lügenpresse. Nein, ich keine Ahnung, die Lügenwissenschaft. Ja, es gab mehr, es gibt noch viel mehr Zeug. Ich habe noch mehr Nachrichten über mehr Zeug, von dem es mehr gibt, als man dachte. Aber das mit den Galaxien, das ist eigentlich so, man hat jetzt nicht plötzlich irgendwie zum Himmel geguckt und dann gesehen, oha, da ist ganz viel mehr, als wir gesehen haben. Also so war es nicht, dass man jetzt irgendwie da eine Ecke gefunden hat vom Weltall, wo man ein bisschen vergessen hat hinzugucken und da sich irgendwie alle Galaxien versteckt haben. Das war nicht so. Also man, um herauszufinden, wie viel es von irgendwas gibt, kann man entweder, wenn man weiß, dass das abgeschlossen ist, die Dinge einfach zählen. Ja, wenn ich wissen will, wie viele Münzen in meiner Geldbörse sind, nehme ich die Münzen raus und zähle sie. Und dann weiß ich alle Münzen. Das Problem ist, dass wenn wir über Galaxien im Universum reden, dann wissen wir ja nicht, was da alles sein kann. Ja, also wir sehen das, was wir sehen und wissen aber nicht, was wir nicht sehen. Und das ist der Punkt, wo jetzt hier die neue Erkenntnis, die neue Forschung stattgefunden hat. Ja, also man kann natürlich den Himmel beobachten. Ja, ja. Man weiß, wenn man irgendwie mit dem Teleskop auf den Himmel guckt, dann sieht man Sterne, sieht man Galaxien. Und je stärker das Teleskop ist, desto mehr Sterne und Galaxien sieht man, weil man umso mehr Licht sammeln kann. Und je schwächer die Objekte sind, desto weniger sieht man. Also wenn ich mit freiem Auge zum Himmel gucke, sehe ich ungefähr unter besten Bedingungen irgendwie 2.500-3.000 Sterne.
Okay.
Wenn ich mit dem Feldstecher zum Himmel gucke, sehe ich schon 10.000 Sterne.
Echt? Und ich sehe auch wirklich nur so 2.500-3.000, selbst wenn ich irgendwo dann so im Sternpark bin und es so stockdunkel ist, dass ich das Band der Milchstraße sehen kann und so?
Ja,
obwohl schon, ich sehe ja nur Nebel, ne? Also ich sehe ja nur Licht.
Die Milchstraße sind nicht wirklich so aufgelöste Sterne jetzt gemeint, nicht jetzt die Milchstraße. Du hast ungefähr, wie gesagt, unter optimalen Bedingungen, die so gut wie nie irgendwo herrschen, 6.000 sichtbare Sterne, die mit freiem Auge sichtbar sind und halt die Hälfte von einer Hälfte der Erde aus. Weil du nicht durch kannst. Und wie gesagt, man weiß, dass du kannst halt sagen, wie mit einem optischen Instrument dieser Beschaffenheit, dieser Größe, kann man Lichtquellen mit bis zu dieser Stärke sehen. Das ist reine Optik, das kann man problemlos ausrechnen. Und was man jetzt machen kann, ist sich überlegen, okay, wir schauen zuerst mal, wie viel sieht man mit dem, was wir jetzt haben. Ja, also guckt mal hin, macht Bilder, dieses berühmte die Hubble Deep Field Aufnahmen, wo man irgendwie tagelang auf irgendwie einen leeren Fleck geguckt hat und geschaut, was da alles rauskommt. Hat dann das noch mit vielen weiteren Experimenten wiederholt und hat dann mal zumindest so einen Anhaltswert, dass man sagt, okay, mit dem Instrument sehen wir so viel. Und dann kann man natürlich auch abschätzen, wenn man weiß, was, wenn man die Beobachtung mit der Theorie kombiniert, ja, also wenn man weiß, das können wir sehen und das ist vermutlich noch da draußen, das können wir nicht sehen. Dann kann man, das ist das, was die gemacht haben. Ja, also ich habe hier den Artikel, der ist in einem Satz recht gut kombiniert mit, die haben quasi mathematische Modelle entwickelt. Ja, das waren Wissenschaftler von der Uni Nottingham. Die haben so kosmologische Simulationen gemacht. Ja, also die haben einerseits das genommen, was man real beobachten kann, Beobachtungsdaten, und andererseits simuliert, wie das Universum halt entsteht, wie viele Galaxien da entstehen und so weiter, und dann abgeschätzt, das verglichen quasi mit den Beobachtungsdaten und daraus dann abgeschätzt, okay, wenn unsere Vorhersagen dieses und jenes vorhersagen, was wir sehen können, und wir tatsächlich so und so viel sehen, dann ist quasi die Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Theorie in dem Fall so und so gut. Und wenn die so und so gut ist, dann können wir auch abschätzen, wie viel von dem, was unsere Theorie vorhersagt, noch da draußen ist und wir es nicht sehen können.
Ja.
Also im Prinzip so fast so ein bisschen wie eine Hochrechnung bei einer Wahl, ja. So stichprobenartig. Ja? Also da kann ja auch nicht alle fragen, sondern fragt ein paar und rechnet es dann repräsentativ hoch. Und so ungefähr ist es da auch gelaufen. Also Details, die werden jetzt zu kompliziert, um das jetzt hier zu erzählen. Ja, es ist jede Menge Mathematik mit dabei und Computersimulation. Aber im Wesentlichen hat man theoretische Modelle, gleicht die mit Beobachtungsdaten ab, mit sicheren Beobachtungsdaten, also mit realen Aufnahmen, weiß damit, wie gut die Modelle sind und kann dann das Modell hernehmen, um abzuschätzen, was man alles noch nicht gesehen hat da draußen. Und das war jetzt quasi diese sehr überraschende Zahl, dass 90%, also wir quasi 10% aller Galaxien erst gesehen haben. Bis jetzt hat man immer gesagt, so ungefähr 100 Milliarden Galaxien gibt es im Universum. Anscheinend sind es mehr, sind es 1.000 Milliarden, eine Billion.
Wäre das dann auch die dunkle Materie?
Nee.
Nicht? Schade. Nee.
Das ist die, die, wie gesagt, die ist immer noch, die dunkle Materie ist dunkel. Also da geht es wirklich um das halt, also wenn, klar, wenn wir sagen, eine Galaxie, dann besteht eine Galaxie aus Sternen und dunkler Materie. Mhm. Also die ist da halt irgendwie auch mit drin. Okay. Aber wie gesagt, die Natur der dunklen Materie, die hat da zumindest keinen Einfluss auf diese Sache.
Ah, ich hatte gedacht, jetzt, wo wir, wenn wir dann 90% sehen, also mehr sehen, also mehr Materie sehen können, dann hat sich das Problem mit der.
Ja, die können wir nicht sehen. Die können sie ja nicht sehen.
Na, die Galaxie.
Die hat man aber nicht beobachtet. Also diese 90% mehr, das sind dann, wo man sagt, wir gehen jetzt davon aus, dass
wir
die da
so
sind.
Hoch. Aber damit könnte ich damit nicht trotzdem die dunkle Materie, also wenn ich sage, naja, es gibt halt irgendwie viel, viel mehr Materie, als wir sehen können, und jetzt rechne ich einfach die sichtbare Materie sozusagen hoch. Rechne ich damit auch die dunkle Materie hoch? Also vergrößern sie sich auch dadurch?
Ja, du hast da gerade ein sprachliches Problem.
Okay.
Weil das quasi hier dieses Nichtsehen ist ein anderes Nichtsehen, als die dunkle Materie nicht sichtbar ist. Dieses hier Nichtsehen ist, wenn wir ein größeres Teleskop bauen, sehen wir es.
Ja.
Das ist einfach genauso wie die Sterne, die wir jetzt mit freien Augen nicht sehen, sind trotzdem da. Mit dem größeren Teleskop sehen wir sie. Also die sind tendenziell prinzipiell sichtbar. Genauso wie die Galaxien hier, um die es geht, prinzipiell sichtbar sind. Wir haben halt gerade nur noch die Technik, um sie sichtbar zu machen. Die dunkle Materie ist prinzipiell unsichtbar. Da können wir noch so gute Teleskope bauen, die wirst du nie sehen. Mhm. Mit Teleskop, weil die halt mit Licht nicht wechselwirkt. Das heißt, das nur weil dies hier geht es auch um nicht sichtbare Materie, aber die ist halt aus einem anderen Grund nicht sichtbar, als die dunkle Materie nicht sichtbar ist. Da muss man aufpassen, dass man das nicht irgendwie durcheinander bringt.
Okay. Wovon ist denn noch mehr da? Du hast es so vollmundig angekündigt.
Ja, da gibt es auf dem Mond, ja, also Monde, also wir haben, der Mond hat sich jetzt nicht vergrößert, da ist immer nur noch einer da.
Das hätte ich cool gefunden, uah.
Ja, da gibt es aber die tolle Geschichte, die kennst du QI, die Sendung
von der BBC? Quite diese, interesting. Mhm.
Ja, die mit Stephen Fry, der leider aufhört mit der letzten Staffel.
Oh,
der, ja, also die Serie geht weiter, aber halt nicht mehr mit Stephen Fry als Host. Und ich bin also Stephen Fry ist ja großartig.
Ja, eben, durch wen wird denn der ersetzt, Himmel?
Sandy Toksvig. Die das auch. Die hat da auch schon oft mitgemacht. Das ist die Dänin. Und eigentlich auch ziemlich cool. Also die kann, wenn die jetzt nicht wie Stephen Fry machen, weil halt der er ist und sie nicht er ist, weil jeder individuell ist, aber die kann es, glaube ich, auch ganz gut machen. Aber ja, Stephen Fry ist irgendwie, ist, glaube ich, der einzige Mensch, von dem ich tatsächlich unbesehen alles gut finde.
Und ja.
Bisschen auch. Also ich glaube irgendwie,
alles, selbst seine politischen Einlassungen, selbst seine Tweets, alles ist stimmt. Alles, was er macht,
alles, was er, ist gut. Alles, was er geschrieben hat, ist großartig. Überall, wo er mitgespielt ist, großartig. Seine Fernsehsachen sind großartig. Also,
das ist irgendwie schon beschämend, dass es Menschen gibt, die einfach nur gutes Zeug raustun.
Ja. Ich habe doch nichts gefunden von Stephen Fry, was ich nicht großartig fand.
Stimmt.
Aber wie gesagt, wie komme ich denn jetzt drauf? Ach ja, der Mond. Da gab es ja in der ersten Staffel von QI, gab es ja diese tolle Frage, irgendwie, wie viel Monde hat die Erde?
Oh weia.
Und und dann war irgendwie natürlich die Antwort irgendwie zwei, da hatten sie gerade so einen komischen Asteroid entdeckt. Grüne war das, glaube ich, der so einen seltsamen Orbit hat. Das ist so ein quasi Satellit der Erde, nennt man das. Ich habe da mal, glaube ich, einen Podcast drüber gemacht. Muss ich mal gucken. Also da hat irgendwie so eine komische Umlaufbahn, dass er teilweise auch halt die Erde so ein bisschen umkreist, aber nicht wirklich. Es ist, bis jetzt war so ein, ging in den Medien, dann es war nicht wirklich ein zweiter Mond der Erde, aber er ging halt durch die Medien als Mond der Erde. Mhm. Da waren dann irgendwie, die Erde hat zwei Monde. Und dann natürlich haben dann irgendwie Wissenschaftler und andere Leute irgendwie geschrieben, nee, das stimmt alles nicht. Und dann haben sie die Frage irgendwie in der nächsten Staffel nochmal gestellt, wo dann die Antwort ein Mond war. Und dann in der dritten Staffel, ist dann wieder ein neues Ding entdeckt worden. Da ging es dann irgendwie, glaube ich, um ein paar kleinere Satelliten, da waren es dann plötzlich irgendwie drei oder vier Monde, dann haben sie irgendwann, die haben sie so als das Running Egg immer fortgesetzt. Irgendwann haben sie mal eine Theorie ausgekramt, dass irgendwie Erde und Mond ein Doppelplanetensystem sind. Da war dann also ist immer die Frage, wie viel Monde hat die Erde, und dann traut sich keiner irgendwas antworten, weil immer irgendwie eine absurde Antwort kommt. Aber der Mond ist immer noch der Mond, die Erde hat einen Mond. Und auf diesem Mond gibt es Krater, ja?
Ja.
Jede Menge zu sehen, weil der Mond keine Atmosphäre hat und da auch so gut wie nichts verwittert oder nur sehr, sehr langsam. Und auch die kleinsten Dinger Krater schlagen, also Krater en masse dort, und die sind natürlich wichtig, wenn man irgendwie die Entwicklungsgeschichte verstehen will, weil da kann man wirklich ablesen, wie sich die Einschlagswahrscheinlichkeit im Laufe der Zeit verändert hat, wenn man die Krater zählt und das Alter bestimmt. Und was für den Mond gilt, gilt dann natürlich auch für die Erde, weil dass
wenn aber schlägt doch schon ewig nichts mehr ein. Also bei uns schlägt doch auch ewig nichts mehr ein. Also,
das heißt,
das denkst du.
Täglich was ein, ja. Oh. Also wir haben, glaube ich, um 30 bis 100 Tonnen Material aus dem All fällt jeden Tag auf die Erde.
Ach, also nicht, aber das nicht ist so klein, dass wir es nicht abkriegen. Genau,
nicht am, nicht am Stück, ja. Aber es gibt durchaus, also Meteoriten, kleinere, fallen ständig auf die Erde und durchaus auch immer wieder mal größere Stücke. Und auf dem Mond gab es, glaube ich, ich überlege gerade, ob es auf dem Mond, ich glaube, also auf dem Jupiter sieht man regelmäßig Dinge einschlagen. Alle paar Jahre kommt wieder eine Meldung, dass irgendwie meistens Amateurastronomen was auf dem Jupiter einschlagen gesehen haben. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass irgendwo in den letzten Jahren nochmal auf dem Mond Impakte beobachtet wurden. Aber in dem Fall ging es darum, dass die halt wieder die Krater gezählt haben und sind dabei drauf gekommen, dass 222 frische Krater mit mindestens 10 Durchmessern entdeckt haben.
Also was heißt denn frisch jetzt in geologischer oder astronomischer?
Das kann ich leider, das ist wieder hier so ein Nature Paper, das ich nicht genau lesen kann. Also steht dann nicht genau drinnen. Also in dem Zeitungsartikel, den ich gelesen habe, steht es nicht drinnen. Was jetzt, ich schätze mal, frisch, keine Ahnung, es wird halt irgendwie so 100.000 Millionen Jahre oder sowas heißt geologisch gesehen. Also jetzt nicht unbedingt gestern. Aber das sind auf jeden Fall, also man hat ja auch hier Modelle, man weiß, wie viele Asteroiden in der Gegend rumschwirren, weil man viele beobachtet hat, hat auch wieder im Prinzip die gleiche Geschichte wie vorher. Man weiß oder man hat Modelle, wie Asteroiden entstehen, kann daraus abschätzen, wie viel von welcher Größe da sind, kann das abgleichen mit den Beobachtungen, sollte wie Modelle aufstellen, wie viele Asteroiden welcher Größe da sind, kann die Dynamik berechnen und dann halt auch abschätzen, wie viel theoretisch pro Jahr irgendwo einschlagen sollten. Mhm. In dem Fall, also durch diese Kraterzählung, das sind 33% mehr, als die Modelle vorhergesagt haben bis jetzt. Also durchaus eine relevante Menge.
Und aber unmittelbar, ich überlege gerade, folgt da unmittelbar was raus? Nee, ist einfach nur interessant. Ne? Wir
werden sterben durch die Einschläge. Genau. Nein, also das ist interessant. Also wenn du das jetzt irgendwie umrechnest, die aus dieser Zählung mit den neuen Daten, kommst du auf 180 Einschläge pro Jahr auf dem Mond.
Das ist ordentlich.
Die halt solche großen Krater hinterlassen. Also wie gesagt, das ist halt auf dem Mond, ist wieder speziell, aber, weil keine
Atmosphäre. Überwachen wir den Mond nicht gut genug, sodass wir die nicht einfach auch sehen können?
Ja und nein. Also das Ding ist, also das sind kleine Objekte. Die machen halt irgendwie einen 10 Meter großen Krater. Das heißt, die Dinger sind dann vielleicht irgendwie einen Meter groß. Ja. Und weil die auf der Erde würden die gar nicht durchkommen. Auf der Erde würden die halt irgendwie in der oberen Atmosphäre ein bisschen leuchten, vielleicht irgendwie auf Radaraufnahmen sichtbar sein, vielleicht manchmal irgendwie siehst du ein Meteor, aber manchmal irgendwie hörst du vielleicht ein bisschen was rumpeln, wenn er ein bisschen tiefer runterkommt oder die Scheiben scheppern, wenn eine Schockwelle kommt. Aber sowas gibt es auf der Erde ja auch immer wieder. Mhm. Auch die Radarbilder, wo man eben das in der höheren Atmosphäre sowas beobachten kann, die zeigen auch, dass sowas mehrmals im Jahr stattfindet, solche Objekte. Aber diese kleinen Dinger von einem Meter Größe, die sind halt, das ist halt da, wo unser Wissen noch recht unvollständig ist. Das heißt, da haben wir, weil die halt klein sind und schwer zu beobachten sind und sehr leuchtschwach sind, das heißt, da haben wir halt irgendwie, die sind halt dann meistens erst dann zu sehen, wenn sie irgendwas Dramatisches machen, also keine Ahnung, in den Himmel leuchten, weil sie eben der Erde in Kontakt treten oder eben auf den Mond einschlagen und dann einen Krater machen, weil auf der Erde machen die keinen Krater, die würden noch nicht durchkommen. Und wenn du halt nicht gerade genau exakt in dem Moment hinguckst mit einem ausreichend guten Instrument, um halt diesen kurzen Lichtblitz zu sehen auf dem Mond, dann verpasst du das, ja. Und die haben das jetzt gemacht, in dem Fall, der Mond wird halt quasi schon beobachtet ständig, aber halt nicht jetzt irgendwie so im Live-Modus, sondern wir haben da den Lunar Reconnaissance Orbiter von der NASA, der hat den Mond in den letzten Jahren sehr, sehr genau vermessen und die haben halt einfach geguckt, okay, wie viel waren früher auf den früheren Bildern drauf, Krater, wie viel waren auf den neuen Bildern drauf und dann siehst du, was ich zwischendurch getan habe mit den Kratern. Mhm. Und in dem Fall, wo ich das jetzt gerade hier lese, sind es dann wahrscheinlich doch frische Krater, also in dem Fall dann wirklich frisch, so in den letzten Jahren, nicht geologisch, also nicht in Millionen Jahren. Also so lange kreist der Lunar Reconnaissance Orbiter nicht herum. Das war Blödsinn, was ich vorhin erzählt habe. Weil der ist erst seit ein paar Jahren da und nicht seit ein paar Millionen Jahren.
Ja, ich habe auch noch was aus dem Weltraum und zwar, wir haben ewig nicht gequatscht, ist mir aufgefallen. Elon Musk möchte jetzt zum Mars fliegen. Wie schätzt du das eigentlich ein?
Diese Geschichte haben mich viele gefragt. Ich habe, weil ich so mit so viel anderem Zeug beschäftigt war und kaum irgendwo mal ein paar Tage Ruhe hatte und ständig unterwegs war, das nur mitbekommen, dass es so ist.
Weil so prinzipiell ist so eine Idee ja immer gut. Also dass man sagt, so, wir haben hier ein riesengroßes Ziel, da wollen wir jetzt hin und darauf konzentrieren wir unsere Entwicklungsarbeit und sowas.
Also ich stimme da jetzt vielleicht nicht unbedingt zu, vielleicht da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet. Also ich bin nicht der Meinung, dass prinzipiell so eine Idee immer gut ist, weil dass so eine Idee auch prinzipiell schlecht sein kann und schlechte Auswirkungen haben kann, zeigt dieses Mars-One-Dings, ja. Das ja auch absurden Medienrummel verursacht hat.
Ja. Und da steckt halt niemand dahinter, der schon mal eine Rakete erfolgreich gestartet und wieder gelandet hat. Ne?
Ja, das ist, wie gesagt, da insofern ist es, wie gesagt, ich wollte sagen, es ist prinzipiell, ich wollte das nicht so allgemein haben, die Aussage, dass es irgendwie, weil sonst jeder, der sagt irgendwie, komm, wir machen irgendwie eine Mars-Mission, das in dem Fall ja, steckt Elon Musk dahinter, der hat Geld und hat, oder er hat zumindest Leute, die Ahnung haben. Ja. Ich habe tatsächlich.
Das Problem ist, dass Elon Musk gleichzeitig auch, habe ich die Tage irgendwo gelesen, davon überzeugt zu sein scheint, dass wir in der Matrix leben und er auch Geld aufwenden will, um einen Weg herauszufinden. Genau, so habe ich auch reagiert.
Habe ich auch nicht mitbekommen, aber. Aber dann, weiß ich, vielleicht sollte man mal mit ihm reden und sagen, dass er zwar schön ist, viel Geld zu haben und dass er durchaus sehr, sehr gute Projekte hat mit seinem Geld, aber dass er vielleicht auch nicht alles machen muss, was ihm durch den Kopf schießt.
Aus der Matrix rauszukommen ist halt, ja. Das scheint irgendwie so, also das ist ja dieses Gedankenexperiment, das, dessen Prämisse ist, dass wir früher oder später in der Lage sein werden, das Universum zu simulieren.
Ja.
Und wenn wir von dieser Prämisse ausgehen, gibt es keinen Grund davon, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das nicht längst passiert. Dass wir also in einer Simulation des Universums stecken, kurz gesagt. Und das scheint irgendwie so eins dieser Hirngespinste zu sein, die im Silicon Valley irgendwie sehr, sehr beliebt sind und wo dann gelegentlich mal Leute denken, oh, dann muss das auch die Realität sein.
Ja, es ist nicht ganz so absurd, wie es klingt. Also das, die Frage ist halt immer, führt uns dieser Gedanke irgendwo hin.
Ja,
also das wenn.
Naja, ich brauche aber trotzdem die Prämisse. Ne? Ich muss davon ausgehen, dass wir irgendwann in der Lage sind, solche Simulationen zu fahren.
Ja. Das ist das eine Ding. Ja, da kann man wieder lange diskutieren, ob wir das wirklich können und in dem Ausmaß oder ob da vielleicht nämlich noch fundamentalen physikalischen Gründe dagegen sprechen, sowas auf fundamentalen Level zu simulieren. Das ist das eine. Aber mit der Frage jetzt unabhängig von der Frage, wie gesagt, ich kann auch die Prämisse sagen, irgendwie, dass das irgendwie ja alles, was hier passiert, ist nur ein Traum, den ich gerade träume oder sonst irgendwas. Ja.
Genau.
Die Frage ist, kann ich mit der irgendwas anfangen? Kann ich die irgendwie bestätigen, widerlegen? Weil wenn ich, selbst wenn wir in einem simulierten Universum leben, wenn wir keine Möglichkeit haben, das festzustellen und keine Möglichkeit haben, etwas dagegen zu tun oder darauf Einfluss zu nehmen, dann können wir es ganz gut bleiben lassen, darum uns Gedanken zu machen, weil das führt uns zu nichts.
Ja.
Weil, wie gesagt, dann ist es halt so, wie es ist. Wir wissen nicht, wie es ist, können nicht rausfinden, wie es ist. Und dann das Einzige, was wir tun könnten, ist irgendwie, ja, wir könnten halt einfach aufhören, irgendwas zu tun. Aber wie gesagt, das führt halt nur zu Wahnsinn.
Naja, die Idee wäre ja dann tatsächlich einen Ausgang aus dieser Simulation zu finden. Das heißt, wohin würde der Ausgang führen, ja.
Zuerst, ja, die komischen, weiß man ja, diese komischen Alien-Anlagen, wo wir als Batterien rumliegen. Aber
notwendigerweise, ne? Also wäre ja genauso gut möglich, dass der Ausgang wäre, dass wir ihn, ja, aber wir müssten dann ja aus dem Computer raus, der diese Simulation fährt. Und wohin würden wir denn dann? Ja, wir würden dann halt müssten wir, zumindest mit unserem Verständnis eines Computers, würden wir ja aufhören zu existieren in dem Moment, wo wir aus diesem Computer heraus wollen oder heraustreten.
Wie gesagt, zuerst bevor man einen Ausgang finden kann, muss man zuerst mal überhaupt wissen, ob es diese Simulation-Dinge überhaupt gibt oder nicht. Mhm. Ja, also ich erinnere mich vage, irgendwo eine Arbeit gelesen zu haben, also eine wissenschaftliche Arbeit gelesen zu haben, dass man theoretisch feststellen könnte, ob man in einer Simulation lebt oder nicht, zumindest basierend auf dem, was wir bis jetzt über Computer und Simulationen wissen. Also, dass halt irgendwie eine Simulation immer irgendwie diskret sein muss, dass du dann immer irgendwelche Rundungseffekte hast und dass, wenn du das Universum auf eine bestimmte Art und Weise betrachtest, Naturkonstanten anguckst und so weiter, irgendwann feststellst, dass du dann quasi irgendwo so die Rundungsfehler des Algorithmus beobachtest. Ja. Also, aber ich kann mich jetzt echt nicht mehr daran erinnern, wo das war, wer das war und also wie.
Jetzt finde ich es ein bisschen beunruhigend, dass ich kürzlich an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt war und deren Chef gesagt hat, dass sie gerade dabei sind, den Naturkonstanten nachzuweisen, dass sie keine Konstanten sind.
Ja. Ist dann, ja, das ist die.
Aber
Ja, also wie gesagt, das kann man durchaus machen, aber wie gefragt, also das, ja, es ist sein Geld, wenn er das unbedingt dafür ausgeben will. Ja. Vielleicht kommt was Interessantes raus, aber es gibt auch irgendwie, ich bin noch mein Gedächtnis, ich werde alt. Ich erinnere mich an ein Science-Fiction-Buch, glaube ich, von I.M. Banks, ich weiß es nicht. Da ging es auch um eine, Galaxien umspannende Zivilisation von Menschen und anderen Aliens. Und es gibt irgendwie eine Religion dort, die glaubt, dass wir in einer Simulation leben, die einem bestimmten Zweck dient. Also wir sind so anhaltermäßig. Ja? Also wir laufen da rum, weil wir den Algorithmus erfüllen und irgendwas passieren soll. Mhm. Und deren Ziel ist es, in der Religion möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass wir in einer Simulation sind, sich bewusst zu werden, dass wir in einer Simulation sind, weil, so deren These, wenn genug simulierte Menschen sich quasi der Simulation bewusst sind, dann funktioniert das Programm nicht mehr und die Programmierer der Simulation müssen es dann abbrechen und sich dann quasi offenbaren. Also das ist deren religiöse Aufgabe, die ganze Welt, das ganze Universum zu missionieren, um quasi die Simulation zum Absturz zu bringen.
I.M. Banks, Krieg der Seelen, im englischen Original Surface Detail.
Aha,
erschien 2010 als vorletzter Science-Fiction-Roman aus dem Kulturzyklus.
Richtig, genau, Kulturzyklus ist das Ding. Ja, das ja,
interessant.
Ich glaube, ich habe es mal gelesen. Aber zurück zum Mars. Also ich kann jetzt über die konkreten Pläne von Musk nichts sagen, weil ich die mir nicht angeguckt habe. Ich weiß nicht, was der genau plant. Aber es gibt eine andere, ziemlich aktuelle Geschichte. Da ging es um auch eine Reise zum Mars. Und zwar haben hier Wissenschaftler von der Universität in Kalifornien das sogenannte Space Brain, das Weltraumhirn,
auch geil.
Das Weltraumhirn untersucht. Das ist nicht geil, wenn du ein Weltraumhirn kriegst, das ist quasi das, was mit deinem Gehirn passiert, wenn du lange Zeit im Weltraum verbringst. Weil das Weltall ist fies. Das Weltall ist gemein. Da sollen wir, das ist nicht für uns Menschen gemacht.
Ja, ist nicht flauschig.
Genau, also hier auf der Erde haben wir eine Atmosphäre, wir haben ein Magnetfeld, da werden wir vor den Fiesheiten des Weltalls geschützt, vor allem vor der kosmischen Strahlung. Ja? Mhm. Also kosmische Strahlung, das sind halt irgendwie Teilchen von der Sonne, von anderen Sternen, von supermassereichen schwarzen Loch in unserer Galaxie, von den supermassereichen schwarzen Löchern in anderen Galaxien. Also jede Menge hochenergetische Teilchen, die da ständig durch die Gegend fliegen und die sehr, sehr schädlich sind. Wir kriegen auf der Erde nichts mit. In der Raumstation kriegt man ein bisschen mehr mit, aber auch noch nicht so viel, weil man immer noch nah genug an der Erde dran ist, um von den Magnetfeldern und alles geschützt zu werden. Mhm. Aber wenn man weil die auch nicht so lange dort sind, aber wenn man zum Mars fliegt, dann ist man da mehrere Monate unterwegs und im interplanetaren Raum, wo man diese kosmische Strahlung voll abkriegt. Da hat man schon früher untersucht, was jetzt passiert, wenn du da unterwegs bist. Weil man die Raumschiffe, die kann man halt nicht so abschirmen, also zumindest mit keiner Technik, die wir jetzt haben. Blei, das ging schon, du kannst auch Wasser nehmen oder ich habe immer mal gelesen, dass du im Prinzip die Astronauten, wenn sie lange unterwegs sind, ihre eigenen Fäkalien quasi in die Wände packen, um das dann irgendwie als Abschirmmittel zu nehmen, was dann vielleicht auch die Dramatik der Eroberung des Weltalls ein bisschen relativiert, wenn du da in Raumschiffen, die mit Scheiße gepflastert sind, durch die Gegend fliegst. Aber
oh Mann.
Ja. Also es gibt auch Pläne, dass man irgendwie Raumschiffe, die mit eigenen elektromagnetischen Feldern umhüllt, um das abzunehmen. Aber wie gesagt, ist halt noch nichts, was wirklich jetzt irgendwie funktioniert. Weil wir auch, wie gesagt, genau deswegen haben wir unter anderem die Raumstation, um so den Krempel zu untersuchen. Und da könnte man halt noch, so viel haben wir halt noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, man kann zumindest untersuchen, das kann man auf der Erde auch simulieren, diese Art von Strahlung, und hat feststellen, was passiert denn jetzt mit unserem Hirn. Und man hat schon früher, das hat man irgendwie gemessen, die Strahlungsintensitäten, die Curiosity und die ganzen anderen Rover auf dem Mars, auf dem Flug zum Mars festgestellt haben, und hat festgestellt, dass das wirklich durchaus sehr, sehr gesundheitsschädliche Werte sind und die Astronauten, die dahin fliegen, damit nicht gut klarkämen und dann sehr schnell sehr krank werden könnten. Und hier diese Studie, dieses neue Experiment, die haben das mit Ratten durchgeführt, haben diese Ratten hochenergetischer Teilchenstrahlung ausgesetzt und festgestellt, dass die signifikante Gehirnschäden bekommen haben, die sich in kognitiver Beeinträchtigung, Gedächtnisverlust geäußert haben. Also dieses Weltraumhirn, das ist im Wesentlichen eine schwere Demenz.
Oh.
Da kommst. Und,
wie schnell tritt die ein?
Ja, also das, ich weiß gerade nicht, wie lange das Experiment hier gelaufen ist, aber die haben es halt irgendwie hochgerechnet. Ich zitiere hier mal den Experiment, Quartierchef Charles Limoli, der sagt, die Auswirkungen dieser Teilchen kann während und bislang nach dem Allflug, also 2- bis 3-jährige Reise zum Mars und wieder zurück, kann während und bislang nach dem Allflug zu einer Vielzahl an potenziellen Störungen im zentralen Nervensystem führen, darunter generelle Leistungsverminderung, Erinnerungsverlust, Angstzustände, Depressionen oder Beeinträchtigung bei der Entscheidungsfindung. Was jetzt alles nicht unbedingt etwas ist, was man haben will, wenn man auf dem zum Mars unterwegs ist.
Ja. Die haben hier. Da wäre jetzt die Frage, würde es reichen, den Kopf abzuschirmen, ne?
Ja,
dann musst du ja halt nur einen Helm voll, Scheiße machen und nicht das ganze Raumschiff.
Dann kriegst du halt irgendwie Unterleibskrebs oder Unterkopfkrebs oder was auch immer.
Der ist nicht ganz so hinderlich beim Denken. Also.
Ja, also das hier, was auch noch interessant ist, dass irgendwie selbst 6 Monate nach der Bestrahlung haben die Ratten dann immer noch neue Entzündungsherde im Hirn und zerschüttete Neuronen gehabt. Das hat sich auch nicht wirklich zurückgebildet, das Ganze. Also, und dann, wie gesagt, sind die Neuronen kaputt, dann werden die Signale nicht richtig weitergeleitet. Und ja, du wirst halt dement, kannst irgendwie keine Entscheidung mehr treffen, hast irgendwie vermehrt Angstzustände und alles. Also das sind halt alles Dinge, die die meisten irgendwie Technik-Nerds nicht so sehr berücksichtigen oder die man
Ich würde denken, dass die meisten sich einfach denken, naja, bis wir so weit sind, dass wir da hinfliegen, werden wir irgendetwas gebastelt haben, das diese Strahlung abzuschirmen vermag.
Ja und nein,
das ist ja so ein Fortschritt, so eine Haltung
das vielleicht. Das Ding ist, dass man halt irgendwie, man kann nicht drauf warten. Also natürlich ist das sind halt alles Dinge, die fast genauso wichtig sind, eigentlich noch wichtiger, weil im Prinzip die Technik, also Raumschiffe, mit der man da hinfliegen könnte, das ist jetzt nicht so das Problem. Wir haben im Prinzip die Technik, um Menschen ins All zu bringen. Wir können mit Raketen, also wie wir das machen, das haben wir in den 60er Jahren schon mal hingekriegt. Da mittlerweile sind die Bedingungen anders. Aber theoretisch könnte man das auch wieder hinkriegen mit den neuen Raketen. Man könnte auch zum Mars fliegen. Also das ist jetzt irgendwie, da ist jetzt quasi zwar noch viel Arbeit liegt vor, aber das ist jetzt nicht mehr so das große Ding. Und anstatt sich irgendwie immer ich rede jetzt nicht wirklich von den Raumfahrtexperten, denen ist sowas schon bewusst, die sich mit der Raumfahrt beschäftigen, aber ich rede jetzt eher von dem ganzen medialen Drumherum.
Jubelpersern, ja.
So, da geht halt immer darum, ja, bessere Raketen und neue Raumschiffe und dieses und jenes und hier Habitat da und irgendwie Rover, aber dass man halt eben die ganzen medizinischen Aspekte, die ganzen psychologischen Aspekte, das wird halt alles irgendwie immer nicht so, ich finde, das wird immer zu wenig beachtet. Das war bei Mars One, weil das ist halt überhaupt nicht vorgekommen, was mit den Leuten passiert ist, wie das da irgendwie mit
ja,
der.
Mars One, das ist ja dann relativ schnell als Hoax entlarvt gewesen. Ne?
Also. Ja, aber wie gesagt, das ist, mich vermisst es halt auch bei der generellen Berichterstattung über bemannte Raumfahrt oder bemannte Raumfahrt außerhalb des erdnahen Bereichs, dass halt das All nicht einfach nur eine leere Bühne ist für unsere Science-Fiction-Abenteuer, sondern ein sehr, sehr lebensfeindlicher Lebensraum oder lebensfeindlicher Nicht-Lebensraum in dem Fall dann, mit dem man sich intensiv beschäftigen muss. Genauso intensiv, wie man sich mit den ganzen klassischen Raumfahrtskram wie Raketen und Raumschiffen beschäftigen muss. Eigentlich fast sogar noch mehr, weil mit den Raumschiffen und Raketen haben wir uns lange genug beschäftigt.
Ach, dann fliegen wir halt auf der Erde rum. Hast du eigentlich mitgekriegt, du hast doch auch so ein Lego-Fable. Hast du mitgekriegt, dass ein paar, ich weiß gar nicht, wer war denn das? In irgendeiner Uni haben die das gebaut, Flybricks gebastelt haben. Und zwar ein kleiner Multikopter aus Lego.
Nee,
also eine Wohnzimmerdrohne aus Lego. Sehr, sehr hübsch. Hat 8 Propeller und besteht halt im Wesentlichen aus Lego. Und wenn das Ding irgendwo gegenklatscht, fällt es auseinander und dann kannst du es wieder zusammenstecken. Was bei den Wohnzimmerdrohnen ansonsten etwas problematisch ist, weil die gehen dann halt kaputt, wenn sie irgendwo gegenfliegen. Kostet allerdings 150 Euro. Dollar, pardon.
Dann geht ja.
Ja, genau. Nee, Group of recent graduates from MIT, Caltech und University of Medicine. Ja, kostet 150 Dollar. Aber ja, nur ich dachte nur, fand ich irgendwie so das letzte lustige Lego-Ding, was ich so gesehen habe. Hast du noch mehr aus dem Weltraum? Du willst nicht noch mehr aus dem Weltraum erzählen?
Nee, aber ich habe noch ein bisschen Weltraum und ein bisschen schlechte Stimmung.
Schlechte Laune ist immer gut.
Nee, also wie gesagt, wir waren jetzt hier gerade, du hast ja gerade gemeint, hier, dann fliegen wir halt auf der Erde rum.
Ja.
Ich habe gemeint, also auf der Erde sind wir deswegen vor diesem ganzen fiesen kosmischen Zeug geschützt, weil wir eine Atmosphäre haben. Ne?
Ach so,
genau, Magnetfeld und Atmosphäre ist auch wichtig. Und unter anderem auch Ozonschicht, ja. die Ozonschicht hatten
ist
wir.
Ist wieder da, ne? Oder wie war das?
Die hatten wir mal fast kaputt gekriegt. Mhm. Hat sich erholt, wenn es dauert noch ein bisschen länger, bis es sich wirklich erholt hatte. Der Grund, warum wir die kaputt gekriegt haben, waren die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die
FCKWs. FCKW, genau. Im Kühlschrank und in Spraydosen.
Genau, da gibt's nämlich, kennst du die Geschichte von, wie die zustande gekommen sind?
Nee.
Kennst du Thomas Midgley?
Nee.
Der war ein wahnsinnig cooler Typ. Der war ein Chemiker, der vermutlich der größte Umweltzerstörer, der größte ungewollte Umweltzerstörer aller Zeiten geworden ist. Mhm. Der ist vor über 125 Jahren geboren, 1889, glaube ich, und war halt eigentlich ein ganz normaler Chemiker, Industriechemiker, ja. Der hat irgendwie nicht großartig wie Grundlagenforschung gemacht oder sowas, aber er hat halt damals, 1916 war das, beim General Motors gearbeitet, ja, also quasi der Anfang der Autozeit. Und also die Autos sind so schon gefahren, aber die waren halt auch nicht so wirklich toll damals, weil das Benzin in den Motoren damals wirklich halt so unkontrolliert entzündet hat. Es waren die Maschinen sind nicht rund gelaufen und die haben geklopft. Das ist das typische Klopfen in den Motoren, weil das Benzin nicht gleichmäßig gezündet und verbrannt wird.
Ja.
Das sollte Midgley, was jetzt sein Job war, halt irgendwie so rauszufinden, wie man das lösen kann. Und hat dann herumgeführt mit verschiedenen Zusätzen und so weiter und hat herausgefunden, okay, wenn man jetzt in das Benzin ein bisschen Blei und Kohlenstoff, Blei, Kohlenstoff und Wasserstoff mischt, dann kommt Tetraethylblei oder irgendwie sowas raus und also einfach verbleites Benzin hat er dann erfunden und festgestellt, okay, mit denen funktioniert das ganz wunderbar, da klopft nichts mehr, wenn man das einfüllt, aber hat sich herausgestellt, irgendwie verbleites Benzin war jetzt nicht so toll für die Umwelt.
Stimmt, da war auch noch
vor
was.
Vor allem, weil dann ja irgendwie die Autos dann entsprechend mehr geworden sind als 1916 und
das hat ja noch bis in die 80er gedauert, bis der Sprit bleifrei wurde, ne?
Ja, genau. Und das ist ein erster Job. Also er hat mal erstmal das verbleite Benzin erfunden und mal da schon mal ordentlich Umwelt. Wie gesagt, das war halt nicht, hat er jetzt nicht beabsichtigt, aber es war halt so. Dann hat er festgestellt, also das war dann schon, hat schon gewusst, dass es nicht wirklich umweltfreundlich ist, aber es, wie gesagt, es war halt irgendwie, man hat es halt auch, weil es halt auch Firmenforschung war, wollte man es halt trotzdem nicht so wahrhaben. Er hat da irgendwie zum Beispiel demonstriert, so wie man es ja gerne mal macht, ist alles ganz ungefährlich und so weiter, die Dämpfe eingeatmet von diesem Ethylblei und hat sich dann eine Bleivergiftung zugezogen. Aber wie gesagt, also das war halt das Erste. Das Nächste, was er gemacht hat, General Motors hat eine Kühlschrank- und Klimaanlagenfirma gekauft.
Ja.
Und die waren auch ziemlich gefährlich früher in den 20er Jahren, ja, weil die Kühlmittel da drin alle giftig waren. Das hat übrigens auch Einstein, ja, es war auch irgendwie, Einstein hat mal gemeinsam mit einem anderen, Peter Kapitza, glaube ich, irgendwie auch ein anderer Nobelpreisträger, Physiker, die haben sich nochmal zusammengetan, weil sie in der Zeitung gelesen haben, dass irgendwie eine Familie gestorben ist an irgendwelchen ausgetretenen Kühlmitteln, haben die sich zusammengetan, um einen neuen Kühlschrank zu konstruieren. Und haben auch tatsächlich ein Patent angemeldet für einen Kühlschrank, der eben mit ungiftigen Kühlmechanismen funktioniert. Mhm. Ist nie produziert worden, aber Einstein hat auch einen Kühlschrank erfunden. Aber ich sagte, also Midgley hat dann eben hat den Job bekommen, eben einen ungiftigen Kühlschrank zu bauen und hat alle möglichen Kühlmittel durchprobiert, bis er dann auf die Kohlenwasserstoffverbindung gekommen ist und hat dann da so eingeleitet, dass er die hier dass das Freon, wie er es dann genannt hat, das dann eben auch dann noch als Treibgas in Spraydosen und so weiter bei Treibmittel von Schaumstoff und überall sonst eingesetzt worden ist. Ja, also der hat halt sowohl das verbleite Benzin als auch die FCKWs erfunden, was halt ja schon für einen einzigen Menschen tatsächlich eine sehr, sehr
reife Leistung, ja, das muss er so hinkriegen.
Ja, also das war halt die Geschichte. Übrigens, sein Tod ist, bis er tot war, auch noch irgendwie sehr.
Ach du
Scheiße. Sehr, sehr. Manche sagen irgendwie, man kann dem irgendwie nicht böse sein. Der hat das nicht absichtlich gemacht und er war ein super Chemiker. Aber gestorben ist er. Also er hat Kinderlähmung bekommen 1940. Ja. Da hat man es bekommen und ist im Rollstuhl gesessen und hat wieder was erfunden. Also er hat viel erfunden. Hat so ein System. Er wollte nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein. Hat so ein System mit Schnüren, Umlenkrollen und sowas erfunden, mit dem er sich dann von seinem Bett morgens selbst aus dem Bett in den Rollstuhl heben konnte. Und in diesem Gewerk aus Seilen und Rollen und Schnüren hat er sich 1944 verheddert und sich selbst erhängt.
Das geschieht ihm recht. So.
Das war Thomas Mitchell. Also wirklich, ich kann das noch verlinken. Ich habe da mal zu seinem 125-jährigen Geburtstag habe ich einen längeren Artikel fürs Profil geschrieben, der auch online ist. Ich finde den cool, den Typen. Also sagen wir mal interessant auf jeden Fall.
Es hat was. Ich habe doch noch was aus dem Weltraum gefunden.
Das war so eine Abspeichung.
Du warst doch, ach Gottchen, ich dachte schon.
Also wir waren hier bei der beim FCKW bei den Dings. Und wie gesagt, also da gab es jetzt vor kurzem eine Konferenz. Also der Grund, warum wir die Ozonschicht nicht kaputt gemacht haben, war, dass man da ziemlich schnell gemerkt hat, dass dieses FCKWs keine gute Sache sind. Und ich glaube, in den 80er Jahren gab es dann dieses Montreal-Protokoll, wo sich die Staaten zusammengeschlossen haben und gesagt haben, nee, jetzt 1987 war das, ja.
Ist eigentlich doch faszinierend, dass wir das beim FCKW, also dass wir es bei der Ozonschicht geschafft haben und jetzt beim Klimawandel scheitern.
Und genau da ist die Verbindung jetzt, auf die ich hinaus will. Also man hat dieses Protokoll gemacht, hat die FCKWs mehr oder weniger erfolgreich überall weltweit verbannt. Dadurch hat sich die Ozonschicht wiederholt. Was man jetzt stattdessen eingesetzt hat, sind andere Stoffe, von denen ich gerade nicht weiß, wie sie genau heißen. Das Problem ist, dass diese anderen, die Ersatzstoffe für die FCKWs.
FKW heißen die, sind unter verschärfter Beobachtung.
Ja, genau, weil die zwar die Ozonschicht schonen, aber die Erderwärmung beschleunigen.
Ah ja, genau.
Ja.
Klimagas FKW.
Genau. Also bis jetzt das war jetzt, was eben auf dieser Konferenz besprochen wurde, wie man jetzt das einschränkt, was man da jetzt machen kann. Also ja, wir haben jetzt zwar die Ozonschicht wieder ganz, aber mit dem neuen Zeug heizen wir halt die Erde wieder auf. Also es ist alles nicht so einfach.
Das ist tatsächlich nicht so einfach, ja. Im Weltraum hast du das mitgekriegt? Space Beer? Du bist doch so ein Biertrinker.
Ja, drum bin ich heute vielleicht auch, ich hoffe, ich bin nicht allzu fahrig heute, weil wir gestern in Wien die große Premiere der Einfachste Biershow hatten. Und wie es bei Premieren so ist, ich glaube, wir waren um 4 Uhr morgens dann zu Hause und um 7:30 schon wieder wach, weil ich wieder woanders hin musste. Also
das heißt, du hast mitgekriegt, dass die Schweizer Wissenschaftler Hefezellen in Schwerelosigkeit kultiviert haben, um daraus dann Bier zu brauen.
Ja.
Stellt sich raus, hat funktioniert, wundert mich jetzt eigentlich auch nicht, das ist halt Hefe.
Ja, Hefe. Also da war, wie gesagt, dieses Weltraumbier, da kann ich nur leicht darüber lachen, weil ja, wir haben auch unser eigenes Bier gebraut. Für die Science Buster Bier schon, zwar ein echtes Asteroidenbier mit echten Asteroid mit drin, das jetzt gestern bei der Premiere das erste Mal verkostet werden konnte vom Publikum, kann sogar online bestellt werden.
Ach je.
Leider nur wird momentan nur nach Österreich geliefert. Also wäre es aus Deutschland, du musst entweder nach Österreich kommen oder warten, bis wir am 20. Dezember nach Frankfurt oder am 20. Dezember Frankfurt und 20. Januar nach München kommen. Bei den Shows wird es das Bier dann auch zu Kosten geben. Also ich bilde mir ein, den Asteroid rauszuschmecken.
Ja, bis es das dann gibt in Deutschland, können wir einen kiffen. Dummerweise hat sich rausgestellt, als britische Wissenschaftler nachgeguckt haben, Hasch macht lasch. Ja, wer hätte das gedacht? Bisher bezog sich das immer nur aufs Gehirn. Ne? Man macht halt doof Kiffen, vor allen Dingen viel Kiffen macht doof. Die Briten haben jetzt rausgefunden, wer regelmäßig kifft, hat in der Regel auch dünnere Knochen und bricht sich diese häufiger. Das heißt, Kiffen steigert das Osteoporose-Risiko.
Ist das so oder sind den Kiffen vielleicht irgendwie, sind die ganzen... Ich überlege gerade, ist das ein Ursache-Wirkungszusammenhang, den wir da nachgewiesen haben? Oder?
Tja, starke Cannabiskonsumenten haben eine hohe Reduktion der Knochendichte verglichen mit Nicht-Konsumenten.
Vielleicht.
Das ist jetzt halt die Frage, ob vielleicht Osteoporose macht, dass man mehr kifft, aber schwer zu sagen.
Ja, ich tue es sowieso nicht. Also kann ich meine Knochen... Kann ich das jetzt nicht beurteilen, aber wie gesagt, ja, es wundert mich nicht, dass das irgendwie.
Aber Sie geben zu, eine physiologische Erklärung für den Zusammenhang von Drogenkonsum und Knochenschwund lieferten Sie noch nicht, also die Studien, die Sie gemacht haben.
Die Cannabis-Jünger wieder freuen.
Wir brauchen mehr Forschung, ist ja immer so.
Genau. Und vor allem, weil wir gerade bei Hippie-Forschung sind, Nobelpreise gab es ja auch. Und da, also ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob wir über die Wissenschaftsnobelpreise noch reden wollen.
Weiß nicht, ich habe mir die jetzt nicht, weil ich verstehe das ja eh alles nicht, was die da so machen, darum habe ich mir gedacht, du wirst schon.
Ja, also das Ding war, also es waren halt die ich habe jetzt hier über den Medizin- und den Physiknobelpreis kann ich ein bisschen was sagen, ja. Den Chemie-Nobelpreis nicht so wirklich. Also der Medizin-Nobelpreis, der war die Autophagie-Geschichte, wo da hat man Hefezellen erforscht, wie die quasi ihre Unordnung wegräumen. Aha. Also da geht's ja irgendwie wie hieß der Typ, ein Japaner, Ozumi. Der hat Hefe erforscht und in dieser Hefe die Autophagie erforscht. Also wenn du irgendwie so der Zelle gibt's halt auch Müll. Ja, ja. Also da ist halt irgendwie Zeug, du isst irgendwas und irgendwie das wird halt nicht alles verwertet, was du da irgendwie von dir hast, sondern liegt halt einfach Zeug rum in der Zelle. Also keine Ahnung, Moleküle, anderes Zeug. Und muss quasi entsorgt werden, ja, weil sonst ist der Müll liegt halt rum und stört oder kann die Zelle schädigen, und damit das nicht passiert, gibt's Lysosome. Mhm. Lysosome sind im Wesentlichen Mülleimer, ja, und auch für deren Entdeckung gab es schon einen Nobelpreis. Und diese Mülleimer, also die Lysosome, die sammeln halt quasi den Müll ein, und der kann dann in den Lysosomen, kann er dann irgendwie abgebaut und entsorgt werden. Mhm. Aber es ist halt so wie auch mit den echten Mülleimern, ab und zu sind Dinger voll und passt nicht alles rein und dann liegt das Zeug daneben rum.
Ja.
Und macht alles schmutzig. Und damit das nicht passiert, also damit dieser ganze Müll, der nicht im Mülleimer landet, sondern irgendwo frei im Zellplasma rumschwimmt, damit der auch entsorgt wird, gibt es die Autophagie. Mhm. Prinzip, die, bleiben wir jetzt im Mülleimerbild, das sind dann die Straßenkehrmaschinen, die durch die Gegend fahren und alles aufkehren, was irgendwie so noch so rumliegt. Die sind, wie heißen denn die wieder, Autophagosome, glaube ich, oder sowas, auch irgendwie so komische Medizinbegriffe. Und die fahren dann halt herum und fressen alles auf, was da irgendwie rumliegt. Das ist die Autophagie, also das ist irgendwie Selbstfressen. Ja? Also die Zelle frisst sich quasi zu einem Teil selbst auf und dann fressen die alles auf und wandern zum Lysosom und schmeißen das dann mit dem ganzen anderen Müll weg. Und das wird dann recycelt in dem Fall, ja, also für neue Energiegewinnung. Und wenn das halt nicht passieren würde, dann könnte es halt auch wieder, wenn diese ganze Autophagie nicht so funktioniert, wie sie soll, dann kriegst du halt auch eine Neurodegeneration, ja, weil dann kann irgendwie, wenn die Autophagie anfängt, irgendwie
zu viel fressen
oder zu wenig oder sonst irgendwas, dann kriegst du auch Demenz und alles, Alzheimer, Parkinson. Also das war schon wichtig, dass man das erforscht hat. Und für diese Forschung hat eben dieser Herr Ozumi den Medizinnobelpreis bekommen. Und der Physiknobelpreis war total cool. Es war gerade an dem Tag, da bin ich im Zug gesessen. Da waren wir, glaube ich, unterwegs nach Mainz, genau, da hatten wir die Premiere von unserer Biershow. Viele Grüße übrigens an all die Podcast-Hörer, die dort waren. Mich gefreut, dass wir so viel da waren. Aber ich bin im Zug gesessen und habe halt, wie gesehen, wir haben alle echt damit gerechnet, dass irgendwie halt eben die Gravitationswellen das kriegen oder irgendwas anderes. Und so irgendwelche anderen von den Favoriten eigentlich, die da irgendwie gemacht haben. Es gab Gravitationswellen, es gab irgendwie, ja, Exoplaneten sind immer mein Favorit. Oder dann waren noch ein paar, glaube ich, da ging es um was ging es da, irgendwas Quantenmechanisches. Aber wie es da tatsächlich geworden ist, ich habe gesehen, Namen noch nie gehört, die Typen. Ich dachte, was haben die gemacht? Noch nie gehört, was die gemacht haben.
Was haben sie denn gemacht?
Ja, also der Artikel, den ich darüber geschrieben habe, hieß: Der Nobelpreis für Physik 2016, etwas Kompliziertes mit Quanten.
Ah. Also, kannst du es denn so erklären, dass es nicht kompliziert bleibt?
Das war etwas, was ich wirklich lange versucht habe. Also hat hier da gab es einen wunderbaren Tweet von einem, habe ich jetzt gerade rausgesucht, von einem Journalisten von der BBC. Der hat quasi geschrieben, also als Reaktion auf diese Vergabe, ich übersetze es mal frei ins Deutsche: Verdammt, es ist etwas mit Quanten und es ist seltsam. Seufzen Wissenschaftsjournalisten auf der ganzen Welt und speichern ihre halbgeschriebenen Gravitationswellenartikel ab.
Und, also dann, wir wissen also nicht, wofür es den Nobelpreis in Physik gegeben hat.
Doch, also ich habe probiert, also es verliehen wurde er, ich glaube, die offizielle Zitat lautete: für theoretische Entdeckungen von topologischen Phasenübergängen und topologischen Zuständen von Materie.
Ja, dann.
Und ich habe dann ein paar Leute kontaktiert, weil eigentlich war der Plan, dass wir bei der Science Master Show auch über die Nobelpreise reden, ja, und ich halt eben kurz erkläre, um was es geht. Und dann habe ich gesagt, ja, ach, kein Problem, mache ich. Gravitationswellen kommen wahrscheinlich und dann kann ich es gleich erklären. Und den anderen Kram kann ich auch schon erklären. Und ich bin da gesessen und dachte, verdammt, was ist das für ein Scheiß? Ich habe nicht mal gewusst, was es eigentlich ist, was da passiert ist, was die Leistung war, die da prämiert wurde. Habe dann irgendwie ein paar Quantenphysiker gefragt, die ich kannte. Die haben auch nicht gesagt, ja, das ist ja, ich dann quasi sich dann gemeint, sie wissen es auch nicht so wirklich. Und viele haben halt erklärt, quasi so Topologie. Es ging um Topologie, war noch ein Wort, das man erkennen konnte, ja, also was Topologie ist, konnte man noch wunderbar erklären, aber Topologie ist eine mathematische Disziplin, die es schon sehr, sehr lange gibt, für die gab es nicht den Nobelpreis, da gab es irgendwas anderes. Also wir sind dann, glaube ich, wirklich ein paar Stunden gesessen, habe irgendwie Podcasts angehört, Artikel gelesen, alle möglichen, die meisten Zeitungsartikel haben auch tatsächlich nur, normalerweise hast du bei den Nobelpreisen immer ziemlich schnell Wissenschaftsjournalisten, die da gute Texte drüber schreiben, weil man auch wirklich ahnen kann. Und da war es wirklich den ganzen Tag, war eigentlich nur die offizielle Presseaussendung, wo halt irgendwie drin stand, ja, hier topologische Zustände von Materie. Und dann stand irgendwas von topologischen Isolatoren und von Quantencomputern und irgendwie so vages Assoziieren mit den Begriffen, aber eigentlich kein wirklich.
Ja, aber du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass das noch niemand verstanden hat.
Doch, aber die Typen, ich will nur diese, ich fand das halt wirklich so absurd, also Lars Fischer von spektrum.de hat auch getwittert, bin ich froh, dass ich nicht die arme Sau bin, die heute den Artikel über das Thema schreiben muss. Ja. Ich bin dann, nachdem ich dann irgendwie eineinhalb Tage da gesessen bin, habe ich dann probiert, meine Erkenntnisse zusammenzufassen, weil ich fand es dann interessant, weil ich war jetzt quasi genau in der Situation, in der quasi sonst meine Kundschaft ist, ja, sag ich mal. Also bei einem Thema, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe, anhand, wo ich auch keine Chance habe, die Fachtexte zu verstehen, nur anhand der öffentlich vorhandene populärwissenschaftlichen Materialien zu verstehen, worum es geht. Und habe festgestellt, dass das gar nicht so einfach war. Also im Prinzip geht es darum, ich habe hier meine Kurzzusammenfassung, die ich geschrieben habe, die haben spezielle mathematische, also drei Typen waren es, die haben spezielle mathematische Methoden zur Untersuchung der Eigenschaften von Materie entwickelt, ja, und zwar wirklich auf Atomebene, auf Quantenebene. Und haben festgestellt, dass diese Eigenschaften, also zum Beispiel wie Leitfähigkeit oder sowas, dass die oft von der Form der Oberfläche dieser Materialien abhängt. Ja? Und die Formen von Oberflächen, das ist eine Disziplin, die von der Topologie beschrieben wird. Mhm. Und da kann man auch ein bisschen zeigen, dass das wie Topologie ist halt diese typische Geschichte, das war auch bei der Pressekonferenz von der Verleihung, da haben sie auch die schon mit der Brezel und mit dem Donut gezeigt. Ja, also topologisch ist irgendwie eine Kaffeetasse zum Beispiel und ein Donut sind identisch in der Topologie, weil die gleiche Form haben. Du kannst eine Kaffeetasse, wenn sie irgendwie aus Gummi wäre, problemlos so umformen, dass ein Donut entsteht, ohne dass du das Ding zerreißen oder sonst irgendwie kaputt machen musst. Mhm. Du musst einfach nur den Henkel von der Kaffeetasse quasi, das Material der Kaffeetasse über den Henkel quasi gleichmäßig verteilen, dann hast du einen Donut.
Ja.
Aber du kannst aus einem Donut keine Brezel machen, weil ein Donut hat ein Loch. Zwei Löcher. Mhm. Genau, oder irgendwie oder drei Löcher, je nachdem, welche Art von Brezel du hast. Und das sind eben diese Unterschiede, das sind diese topologischen Unterschiede sind diskret. Ja, also es gibt keine halben Löcher, es gibt nur ganzzahlige Löcher und da hast du dann schon die erste Verbindung zur Quantenmechanik, die ja auch diskret ist und wo Eigenschaften sich wirklich spontan diskret ändern und nicht langsam kontinuierlich ändern. Mhm. Und die haben halt gezeigt, dass du solche Eigenschaften von Materie mit topologischen Methoden erklären kannst. Und der Quantenhall-Effekt, den auch niemand versteht, also vermutlich ein paar verstehen den schon, ich habe ihn noch nie so wirklich verstanden, aber das sind alles Dinge, die konnten halt was, die haben jetzt nicht unbedingt was Neues, großartig, keine neue Materie oder sonst was entdeckt, sondern die haben eine Methode gefunden, mit denen sie die Materie auf neue Art und Weise erklären konnten. Aha. Und mit dieser Methode konnte man dann auch Vorhersagen machen, was es noch für neue Arten von Materie gibt und so weiter. Also es ist schon wichtige Arbeit, aber halt, ja, so, wie es halt immer so ist bei der Material- und Festkörperphysik, die hat halt irgendwie nicht diesen, die ist jetzt nicht tendenziell einfacher als irgendwie Kosmologie oder Teilchenphysik oder sonst irgendwas, aber die Kosmologie und Teilchenphysik ist halt irgendwie sexy genug, dass Unmengen Leute sich sehr viel Mühe geben, da Bücher drüber zu schreiben und Fernsehsendungen zu machen, aber halt irgendwie so Materialphysik oder Festkörperphysik, da gibt es halt kein populärwissenschaftliches Material darüber, darum sind das komplett ungewohnte Zusammenhänge, aber es ist schon interessante Forschung, aber halt wahnsinnig absurd schwierig zu verstehen. Also ich kann dann irgendwie die paar Texte, die ich geschrieben habe, dazu verlinken, wo halt irgendwie wo ich mein Bestes gegeben habe, das zu erklären. Aber, ja, also wie gesagt, wenn ich es irgendwie zusammenfassen müsste, wenn man mich fragen würde, in einem Satz zusammenfassen, würde ich sagen, was kompliziert ist mit Quanten?
Ja. Dann nehmen wir doch einfach den Wirtschaftsnobelpreis, der ist doch immer ganz interessant.
Ist dieser Spaßnobelpreis, oder?
Genau, ist dieser Spaßnobelpreis, der kein echter Nobelpreis ist, sondern also nicht von Alfred Nobel stammt, der selber gesagt hat, dass er die Wirtschaft hasst, sondern ein Preis zu Ehren Alfred Nobels ist, der von der Schwedischen Reichsbank anlässlich ihres 300. Jubiläums und so gestiftet wurde, blablabla. Wo ich eigentlich hin will, es ist ein Buch erschienen, und zwar von zwei Wirtschaftshistorikern, die sich die Verleihung des sogenannten Wirtschaftsnobelpreises mal
angeguckt haben.
Genau. Und ihre Thesen sind, oder was sie glauben, da gesehen zu haben, ist zum einen, das ist völlig klar, also das ist, glaube ich, auch eine Binsenweisheit, dass der Preis ökonomischen Theorien ein anscheinend starker wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit verleiht, obwohl diese Theorien diese Glaubwürdigkeit nicht herhaben. Weil das sieht halt so aus, ne? Bei Physik ist es was anderes, kann ich reproduzieren. Bei theoretischer, also Wirtschaftstheorie, kann ich das nicht unbedingt reproduzieren und kann es teilweise noch nicht mal wirklich überprüfen, weil sich der Mensch nicht so verhält, wie ökonomische Theorien das gerne hätten, oder zumindest einige ökonomische Theorien das gerne hätten. Gleichzeitig hat der Preis dazu geführt, dass sich eine ökonomische Denkweise durchgesetzt hat, also auch in der Öffentlichkeit durchgesetzt hat, zu mehr Privatisierung, Globalisierung, Arbeitsmarktreform und Reformen, nach denen der Marktliberalismus strebt.
Echt? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da irgendwie, ich habe weder Ahnung von Wirtschaftswissenschaft, sage ich jetzt mal, widerwillig und noch weniger von dem, was da alles ausgesehen worden ist.
Man kann die Wirtschaftswissenschaften schon als Wirtschaftswissenschaften bezeichnen, weil das ist halt eine Sozialwissenschaft. Und das sind ja durchaus Wissenschaften, die arbeiten halt auch mit wissenschaftlichen Methoden. Das Problem in Wirtschaftswissenschaften ist halt hauptsächlich die Theoriebildung, weil die einfach mal hergehen, ich habe das auch mal mit einem Ökonomen vom Umweltforschungszentrum in Leipzig besprochen. Da haben wir über die neue Institutionenökonomik geredet. Es gibt halt so dieses neoklassische Modell, das sagt ja, das Individuum handelt stets rational zu seinem Vorteil und so blablabla. Was halt Quatsch ist. Weil das Individuum ist halt bedingt durch Institutionen, in die dieses Individuum eingebunden ist. Er hat das sehr schön erklärt, anhand der WG, in der du lebst. Ja. Du würdest zwar das billigste Fleisch kaufen, aber weil deine Mitbewohnerin darauf besteht, dass nur Biofleisch verkocht wird, kaufst du halt nicht das billigste Fleisch. Das ist Institutionenökonomik. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und die vorherrschenden ökonomischen oder populärökonomischen Denkschulen, die dann auch über die Medien verbreitet werden und die in den Talkshows diskutiert wurden in den letzten 20 Jahren, konnte man sich hier ganz gut angucken auch, die haben halt immer diesen extremen Liberalismus, den extremen Marktliberalismus propagiert und das begründet mit dem Homo economicus, was so einfach nicht funktioniert.
Ich weiß nicht, in der Naturwissenschaft, in der Physik, Astronomie macht man das ja im Prinzip auch. Da sagt man auch irgendwie, wir gehen davon aus, dass der Sterne irgendwie je nach Aufgabenstellung irgendwie Punkte sind oder dass
das hat aber keine gesellschaftlichen Implikationen.
Aber ich sage, vor allem du kannst halt irgendwie sagen, du weißt, dass es falsch ist, du weißt, wie sehr falsch es ist. Du weißt, welche Auswirkungen der Fehler hat. Also ich weiß, was passiert. Ich kenne den Unterschied zwischen dem Ergebnis in der Simulation, in dem ich jetzt irgendwie die Umlaufbahn der Erde berechne und die Sonne als Punkt annehme oder die Sonne eben als ausgedehnten Körper annehme. Ich weiß, was der Unterschied ist, und wenn der Unterschied klein genug ist, dann sage ich, okay, das ist klein genug, die Differenz, und dann nehme ich die einfachere Version und nehme die Sonne als Punkt. Mhm. Also man ist sich quasi der Grenzen bewusst und hat halt irgendwie Fehlerbalken, die man angeben kann. Und ich weiß nicht, inwiefern das bei diesen vereinfachten Annahmen in der Wirtschaftswissenschaft möglich ist.
Na, das Problem ist halt, dass diese vereinfachten Annahmen in der Wirtschaftswissenschaft den akademischen Betrieb verlassen und zu Politik werden. Ja. Das ist das Problem dabei. Das ist ja diese ganzen Theorien und was dann auch, Spieltheorie ist ja auch so ein Stichwort, was da sehr häufig kommt. Das ist ja alles interessant und spannend und das kann man auch alles sehr schön untersuchen, aber bitte im Labor, genau wie die Physiker das machen. In dem Moment, wo du natürlich aus solchen halbgaren Ideen, ja, dass der Mensch nur zu seinem Vorteil handelt, was er nicht tut, das muss man sich nur umgucken, macht er nicht. Ja, so, fertig. Theorie widerlegt. Oder mindestens eine Hypothese widerlegt. in dem Moment, wo du das natürlich aus dem akademischen Zirkel rausholst und zur Politik werden lässt, weil es sich so für viele Menschen so plausibel anhört, in dem Moment ist es ein riesiges Problem. Und das scheinen die nachzuweisen in diesem Buch. Gleichwohl sagt der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, das sei völliger Unsinn.
Ja, was soll man sonst sagen?
Genau, habe ich auch gedacht.
Will ja auch noch mal einen Nobelpreis kriegen vielleicht.
Genau das habe ich auch gedacht, ja, naja. Kleine Zwischenmeldung und Werbung in eigener Sache. Der European XFEL, unser Röntgenlaser, ist in Betrieb gegangen. Ist ein über 3 Kilometer langer Linearbeschleuniger, ein Laserbeschleuniger, der vom DESY in Hamburg gebaut und betrieben wird. Das Ding ist fertig geworden jetzt kürzlich, ist in Betrieb gegangen. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich mir von den Leuten beim DESY vor 2 Jahren schon habe erklären lassen, was das für ein Teil ist, was man damit macht und wie es funktioniert. Das ist der Resonator-Podcast Folge 38. Wollte ich nur mal gesagt haben. Kann man aus gegebenen Anlass, gegebenem Anlass.
Genau. So. Wenn du es nicht gesagt hättest, sondern gesungen, hättest du vielleicht auch einen Nobelpreis bekommen, weil einer fiel uns ja noch, nämlich der Literaturnobelpreis, den ja Bob Dylan bekommen hat.
Ja, wir haben unglaublich viele Witze gemacht, die haben wir aber alle nicht veröffentlicht.
Ich habe das nicht wirklich verfolgt, dass ich kenne, ich weiß, dass es Bob Dylan gibt, ich kenne vielleicht ein paar Lieder, ich kann jetzt irgendwie...
Unglaublich guter Dichter, muss man einfach sagen. Ja. Also das Songbook von Bob Dylan ist wirklich beeindruckend. Mein Problem ist, dass ich mit der Musik von Bob Dylan mein Leben lang nichts anfangen konnte.
Also ich habe immer gelesen, immer hat das irgendwie kritisiert, diese Verleihung irgendwie als Nostalgie von Alt-Hippies oder sowas. Aber wie gesagt, das ist eigentlich, ob der jetzt nicht, ich soll lange kriegen, ich habe jetzt irgendwie keine, wie gesagt, mit den Literatur-Nobelpreisträgern, da bin ich meistens sowieso, gibt es irgendwie von den wenigsten irgendwie, bin ich jetzt wieder Fan oder kenne genauso. Da will ich jetzt auch gar nicht drauf raus. Ich glaube, der hat auch noch nicht dazu geäußert, Bob Dylan, und hat das auch nicht, glaub, noch nicht mal erreicht bis jetzt, das Nobelpreiskomitee. Aber was eigentlich interessant ist, ist, dass hier die Typen vom Karolinska-Institut, also den Leuten, die den Medizin-Nobelpreis vergeben, die haben einen schönen Artikel veröffentlicht, Freewheeling Scientists Citing Bob Dylan in the Biomedical Literature. Das heißt, die haben untersucht, wie oft Bob Dylan in biomedizinischen Fachaufsätzen referenziert wird und zitiert wird. Und zwar tatsächlich 727 vermutete Referenzen von Dylan-Songs, vor allem in den Titeln von Fachaufsätzen, und 213 eindeutig. Mit so wunderbaren Titeln wie Knocking on Pollen's Door oder Like a Rolling His Stone. Da geht es anscheinend um Epigenetik, frage mich nicht. Also anscheinend gibt es tatsächlich irgendwie Blowing in the Wind ist 36 Mal im Titel vorgekommen, The Times They Are Changing 135 Mal. Also anscheinend wird er wirklich oft zitiert, und dann gab es auch an eben diesem Institut, also die haben ja schon eine Geschichte, was das angeht, da gab es nämlich, das war vor einigen, vielleicht haben wir da auch schon mal drüber geredet, ich glaube fast, da gab es vor ein paar Jahren, das ist quasi so eine Wette öffentlich geworden, da haben sich quasi ein paar so Forscher und so eine Art Duell geliefert, wer bis zur jeweiligen Pensionierung mehr Dylan-Zitate in Fachartikel unterbringen kann.
Ich erinnere mich, irgendwas war da.
Genau, und wie gesagt, also das wollte ich einfach nur gesagt haben, dass aus irgendeinem Grund Biomediziner schon wahnsinnig auf Dylan zitieren.
Ja, vielleicht haben die immer schlechte Laune.
Kann sein.
Ja.
Hört man Dylan, wenn er schlechte Laune hat, oder?
Weiß ich nicht, aber ich fand, Dylan hat immer so ein bisschen was. Dylan hat halt immer, macht bei mir schlechte Laune. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie so, hey, schöne, feine Tanzmusik ist, sondern es ist immer so ein bisschen eher so was Tragisches, ah, die Welt ist halt auch schlecht. Ja, weiß ich, musste mir jetzt nicht nur Lieder drüber singen. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Du läufst ja, nicht? Warum ich dich ja nach wie vor beneide, weil ich meinen Arsch immer noch nicht hochgekriegt habe. Wusstest du, dass Laufen gesund ist?
Tatsache.
Ja, es ist irre, oder? Es ist
irre, ja.
Und zwar nicht nur so gesund, wie wir das im Rahmen der Binsenwissenschaft ja wissen, wie wir alle wissen, dass Laufen gesund ist, sondern es ist auch gut fürs Gehirn. Sie haben Mäuse mit Defekten am Kleinhirn laufen lassen. Also ne, Mäuse mit defektem Kleinhirn, mit Laufrad, Maus ohne Laufrad, und die Mäuse, die im Laufrad laufen konnten, bei denen hat sich der Defekt im Kleinhirn repariert. Also das Gehirn hat sich regeneriert. Sie vermuten.
Dann müssten die Astronauten vielleicht zum Mars laufen.
Dann müssen die, genau. Oder das Raumschiff wird durch ein Laufrad angetrieben. Das kann man ja sicherlich auch irgendwie.
So riesengroße Raddampfer im All mit Astronauten, die da außen.
Genau. Da ist jetzt nur die Frage, was, das muss ein ziemlich großes Rad sein, um dann im Sonnenwind noch irgendwie ein bisschen Vortrieb zu erzeugen. Ja, ach, was da anscheinend passiert ist, dass ein Wachstumsding, ein Wachstumsfaktor namens VGF, was auch immer das ist, da steige ich dann aus.
Verfassungsgerichtshof.
Verfassungsgerichtshof, genau.
Ja.
Also dieser Wachstumsfaktor ist, wenn du läufst, also in Mäusen, wenn die Maus läuft, ist dieser Wachstumsfaktor stärker vorhanden und hilft irgendwie dabei, die Myelinschutzhülle, also diese Hülle um die Nerven herum, besser aufzubauen und sowas. Ja. Ist jetzt die Frage, ob das im Menschen auch so ist, aber kann man sich ja angucken. Muss man ja nur mal irgendwie dein Gehirn und mein Gehirn nebeneinander legen und dann werden wir das ja sehen, weil ich kriege hier den Arsch nicht hoch, habe ich ja schon mal gesagt.
Ja, dann machen wir das. Treffen wir uns zunächst zum Gehirnvergleich.
Genau, ich habe noch was mit Gehirnen übrigens.
Ja.
Und zwar betrifft es Frauengehirne.
Ja.
Wir wissen ja, Frauen haben kleinere Gehirne als Männer, darum können die nicht Auto fahren. Ah, ich höre gerade aus der Regie, das wissen wir gar nicht.
Ja.
Sie haben sich Wissenschaftler, und zwar Kopenhagen, Schweden, ne? Ja, schwedische Wissenschaftler haben sich,
Dänemark.
Dänemark, ja, ist peinlich. Dänische Wissenschaftler haben festgestellt, wenn Frauen schlafen, ist das gut für deren Gehirnleistung. Wenn Männer schlafen, ist es egal. Männern hilft, wenn sie Nickerchen machen. Also Gehirne von Männern arbeiten nach Nickerchen besser, Gehirne von Frauen arbeiten nach ordentlich Schlaf besser. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und dann passiert noch was Interessantes, und zwar gibt es die prämenstruelle Dysphorie. Kennst du das?
Da man da vermutlich eine Menstruation braucht, kenne ich es vermutlich nicht aus eigener Anschauung. Aber ich weiß, was Dysphonie?
Dysphorie.
Dysphorie, also Dys ist irgendwie was.
Schlechte Laune ist das. Schlechte Laune, ja,
dann
wenn
sag das doch.
Schlechte Laune.
Bevor ich da irgendwie mein Gehirn nicht vorhanden ist,
wir wissen ja auch alle.
Raussuchen muss.
Wir wissen ja auch alle, Frauen haben immer schlechte Laune, wenn sie kurz vor der Menstruation stehen. Ich höre gerade aus der Regie, das hören wir auch. Nein, also das gibt's tatsächlich. Also ich finde das ein sehr lustiges Statement von einer Ex-Freundin von mir, die ist Internistin, die hat mal gesagt, darüber darf man mit Frauen nicht reden, aber immer wenn die ihre Tage kriegen, können die nicht Auto fahren. Das fand ich irgendwie einen sehr schönen Satz. Also prämenstruelle Dysphorie, schlechte Laune, bevor die Menstruation anfängt. Jetzt haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, dass sich der Hippocampus, also die Hirnstruktur, die Gedächtnisstimmung und sowas, also Emotionen steuert, der Hippocampus verändert mit der Menstruation sein Volumen.
Aha.
Und jetzt glauben Sie wissen es noch nicht, Sie glauben oder haben zumindest einen Hinweis darauf jetzt gefunden, woher diese prämenstruelle Dysphorie kommen könnte. Weil nämlich da irgendwas, also deine Hirnstruktur sich verändert, wenn du menstruierst und daher eventuell die schlechte Laune kommt, beziehungsweise sie nennen es dann schön allgemeingültig die Verhaltensänderung.
Es klingt alles irgendwie, das wird schon gute Forschung sein, aber es klingt alles immer irgendwie sowas, was ich mir so die Aristoteles und die ganzen Griechen ausgedacht
haben. Nein, das wäre schon lastig.
Frauen menstruieren, da kommen Stücke aus ihrem Gehirn.
Dann kommt
Frauen können vollwertigen Menschen, was man früher so unsinnig geredet hat.
Ja, klar, aber was sie haben halt nachgeguckt, haben geguckt, was ist denn da los? Gucken wir mal, Hormonschwankungen, Hippocampus-Schwankungen und die Hormonschwankungen, die kommen halt mit der Menstruation.
Genau, und um die Geschichte über Vorurteile in Sachen Frauen voll zu machen.
Bitte.
Was brauchen Frauen, die ja immer schlechte Laune haben bei der Menstruation, damit sie keine schlechte Laune haben?
Keine Menstruation.
Ja.
Oder Witze, Clowns. Clownsmasken, die.
Ja, ich glaube, Witze, nee, Schokolade.
Ah, Schokolade.
Also das, ich vermute mal, dass deine Regie auch wieder besagen wird, dass das nur nicht, dass wir das nicht wissen, dass Schokolade da irgendwas hilft.
Doch, aber das wissen ja alle.
Ach so, das wissen alle, dann okay, gut. Aber da geht's jetzt hier um, eigentlich dachte ich, dass das eine Geschichte, über die du auf jeden Fall erzählen wirst. Es geht um Schokolade und es haben Forscher aus der Schweiz natürlich untersucht.
Ach, die hat, ja.
Also das Schweizer nehmen Schokoladengeruch intensiver wahr. Und das ist die Schlagzeile. Und was sie eigentlich gemacht haben, war, sie haben untersucht, wie die soziale Identität den Geruchssinn beeinflusst. Mhm. Ja? Also für Schweizer ist Schokolade was quasi Identitätsstiftendes. Ja? Also was halt hat irgendwie Schweiz ist Schokolade. Ja. Und jetzt nicht zum Beispiel Popcorn. Bei Popcorn denkt man wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn man um was denkt, dann an USA vielleicht, aber nicht an die Schweiz. Und das haben sie 25 Schweizer und 25 Nicht-Schweizer, und zwar Studenten, einmal dem Duft von Schokolade und einmal als Kontrollgruppe dem Duft von Popcorn, süßen Popcorn ausgesetzt. Und die sollten halt bewerten, wie angenehm, vertraut, intensiv sie die Düfte empfunden haben. Und dann mussten sie halt, war noch so ein Identitätstest, also die mussten irgendwie was auflisten, was sie positiv und negativ mit der Schweiz assoziieren und so weiter. Und dann nochmal die beiden Gerüche quasi bewerten. Und hat sich gezeigt, die Schweizer Probanden haben im Vergleich zu den Nicht-Schweizern den Schokoladenduft als intensiver als die Nicht-Schweizer bewertet. Mhm. Wenn sie beide, auch wenn, selbst wenn beide Gruppen mit diesen anderen Tests schon sensibilisiert auf Schweizer Identität waren. Ja, das hat also nichts geholfen, wenn du quasi als Nicht-Schweizer ständig irgendwie mit der Schweizer Identität konfrontiert worden bist. Deswegen hast du den Schokoladengeruch trotzdem nicht intensiver wahrgenommen. Nur wenn du Schweizer warst.
Das bedeutet natürlich, also die Conclusio wäre dann, Schweizer wird man nicht, indem man sich einbildet, einer zu sein.
Ja, vermutlich Schweizer wird man sowieso nicht, oder? Also ich glaube, das geht doch gar nicht, Schweizer werden.
Doch.
Da muss man irgendwie 50 Jahre lang in der Schweiz gelebt haben. Und
nö, ich glaube, die bürgern recht freundlich ein. Man muss halt nur irgendwie ordentlich Steuern zahlen oder weiß der Geier was. Ja.
Ich frage mich gerade irgendwie, wenn die Studie jetzt quasi, das ist halt in der Schweiz, ich würde gerne wissen, wie das mit anderen Ländern aussieht, ob das irgendwie auch da funktioniert und was man da für Gerüche nehmen würde. Also was wäre jetzt quasi der Geruch der deutschen Identität?
Kohl.
Kohl. Was, den Kanzler oder das
Gemüse? Nee, nach Kohl riecht es, wenn die deutsche Seele kocht. Die Volksseele kocht. Als ich das gelesen habe, habe ich mich das halt auch gefragt. Was ist eigentlich ein deutscher Geruch? Keine Ahnung.
Ein österreichischer Geruch.
Ein österreichischer Wiener Schnitzel.
Das riecht nach Tierfett.
Tierfett ist aber auch nicht so richtig schön. Kommen wir da mal weg. Ich habe ja Bluthochdruck. Darum interessieren mich Nachrichten über Bluthochdruck immer ganz, ganz gewaltig. Was ganz witzig ist, ist ja, dass ständig auch die empfohlenen Blutdruckwerte angepasst werden. Mal ist 130 zu 80 gut, mal 120 zu 70, mal 150 zu 100 und sowas. Aber da will ich nicht hin, sondern es scheint nicht nur so zu sein, sondern es ist so, dass Blutspenden gegen Bluthochdruck hilft.
Ja, du bist raus,
dann macht das Charité, Loch rein. Genau, Trepanation, muss einfach ein Loch in den Kopf bohren, dann geht das. Die Charité, an der Charité gibt es ja so ein etwas fragwürdiges Institut, also diese von der Carstens Stiftung finanzierte alternativmedizinischer, wie heißt das da, Lehrstuhl oder so ähnlich. Die haben eine Studie gemacht, die haben 290 Probanden sich angeguckt und haben die viermal im Jahr einen halben Liter Blut spenden lassen. Als moderne Form des Aderlasses, wie sie selber sagen. Bei einer Hälfte der Teilnehmer hat das dazu geführt, dass der Blutdruck sich gesenkt hat. Und zwar nicht nur direkt nach der Spende, wo das Blut noch fehlt im Körper, sondern auch nachdem der Körper das Blut schon neu gebildet hatte.
Okay, und wie geht das?
Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es das gemacht hat. Warum es das gemacht hat?
Der eine Verschwörung der Blutspende-Lobby.
Kann auch sein, aber man muss ja nicht dahin gehen, wo man ein Brötchen und einen Kaffee kriegt, also sondern man kann ja auch dann zu, wie heißt der Laden? Hämer, glaube ich, ne? Da kriegst du richtig Kohle, wenn du Blut spenden gehst.
Echt? Ich dachte, das ist nur für Plasma.
Für Plasma kriegst du noch mehr Kohle, glaube ich sogar.
Ach so.
Also für Blut war, weiß ich nicht mehr, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber Blut war irgendwie, die dürfen damit auch nicht werben auf ihrer Webseite und sowas. Blut war, glaube ich, ein 20er, Plasma ein 30er oder irgendwie so.
Also das ist jetzt, wir haben es über Podcasts, oder wie?
Genau. habe ich ewig nicht gemacht. Müsste ich echt mal hingehen.
Ich habe tatsächlich noch nie Blut gespendet.
Ich habe das mal gemacht, sehr lange ist das her.
Also nicht, weil ich nicht wollte, aber es ist immer wenn ich endlich beim Bundesheer war, da musstest du quasi immer so, oder musstest halb freiwillig quasi immer zum Blut spenden, aber jedes Mal, wenn wir quasi dran waren, hatte ich irgendwie ein Medikament genommen, das andere Mal hatte ich irgendwie eine Erkältung, dann wollte ich mal irgendwie in Jena irgendwie mal Blut spenden gehen, da war dann auch wieder, nee, irgendwie das Mittel, das sie gerade in den Darm nehmen oder sonst irgendwas, das ist, ich habe es immer irgendwie nie geschafft, weil mein Blut war nie gut genug.
Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Da war ich noch Schüler, da bin ich mal Blutspenden gegangen. Dafür gab es dann auch irgendwie 25 Mark. Und danach war ich dann bei, wie hieß sie denn? Naja, eine Mitschülerin auf einer Party und habe ein Kölsch getrunken. Und war dermaßen stramm, als hätte ich einen halben Kasten drin, so gefühlt. Das war irgendwie ganz nett.
Ist doch praktisch.
Das ist wirklich praktisch. Dann gehst du Blutspenden, kriegst irgendwie 20 Mark, holst dir davon ein Bier für 2, bist total besoffen, hast immer noch 18. Billiger geht's wirklich nicht. Hast sogar noch 2 verdient.
Das Paläozän, Eozän Temperaturmaximum.
Das ist durch. Warte mal, Paläozän, Eozän Temperaturmaximum. Paläozän ist aber doch länger her, ne?
Ja, das ist vor 55 Millionen Jahren.
Ach, dann ist ja gut, dass es vorbei ist. Yeah. Wie war denn das Maximum da?
Da war es heiß. Hm. Also es war tatsächlich durchschnittlich 18 Grad heiß war es vorher. Und dann war es 23 Grad Durchschnittstemperatur vor 55 Millionen Jahren. Das war das Paläozän, Eozän Temperaturmaximum. Mhm. Und also das ist natürlich interessant, sowas zu erforschen, weil es bei uns ja auch gerade wieder heiß wird. Und das ist ja auch deswegen der Klimawandel, also da gibt es ja diese, was mich immer so nervt, diese ganzen, nicht diese die Klimawandelsleugner, die nerven mich sowieso, die halt einfach sagen, es gibt's alles nicht oder sonst was, vielmehr nerven mich so diese bedächtigen
Klimawandel. Ja, pseudobedächtig, ja.
Naja. Ja, es war ja früher auch das Klima immer wärmer. Also, ja, stimmt, natürlich war es früher immer klar,
wenn wir früher gelebt haben. Erstens wären wir da auch ausgestorben, zweitens ist es nicht innerhalb von 50 Jahren brühend heiß geworden.
Ja. Und selbst wenn es ist ja egal, es ist ja, wenn, nur weil es früher heiß war, heißt das nicht, dass es heute nicht auch scheiße ist, wenn es heiß wird. Ja, also nur weil früher irgendwas schon mal war, wenn früher ist noch irgendwie, ist auch ein anderer Planet auf die Erde gefallen, ja, hat den Mond erzeugt. Wenn das heute passieren würde, wäre es trotzdem noch eine große Katastrophe. Also nur weil irgendwas früher schon mal war, heißt es das nicht, dass es heute aus anderen Gründen wieder so sein kann und heißt nicht, dass es nicht auch scheiße wäre. Also und abgesehen davon, wie gesagt, untersuchen die Wissenschaft der diese früheren Phasen ja sehr intensiv, unter anderem um rauszufinden, wie es genau war damals. Man weiß, was uns erwartet, wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen, was wir offensichtlich tun. Jedenfalls haben die untersucht jetzt, also natürlich untersucht, was da alles passiert worden ist. Also ja, jede Menge fiese Sachen sind da passiert. Aber was tatsächlich interessant war, war der Grund, warum ist es damals so heiß geworden. Ja? Also was hat es da ausgelöst, dass es passiert ist? Heute wissen wir es, sind es wir Menschen, die Kohlendioxid in die Atmosphäre schmeißen. Was ist damals passiert? Und kann natürlich, hier geht es jetzt, Geologen aus den USA haben winzige Glaskügelchen entdeckt, die von einem vermutlich von einem Asteroideneinschlag stammen. Aha. Weil wenn du dann so ein großes Teil hast, dass das sehr schnell mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde prallt, dann kann es halt sein, dass dir Zeug, wenn da Sand dabei ist, dass dir das irgendwie zu Glas wird. Mhm. Das sind so Impact-Gläser, die kann man dann nicht von Einschlag.
Ja, in der Wüste irgendwie findet man sowas viel, ne?
Genau. Ja. Abgesehen davon, dass die Dinger an sich interessant sind, sehr besonders interessant an den Dingen ist, dass die halt, das Zeug wird hochgeschleudert, dieses Material, und in der Luft bilden sich diese Glaskügelchen, was heißt, dass in den Glaskügelchen Luft aus der damaligen Zeit eingeschlossen ist. Und wenn du diese Dinger findest, kannst du halt irgendwie gucken, wie die Luft damals war und dann eben auch so rausfinden, was halt dann, wie die Atmosphäre zusammengesetzt war, vorher, nachher und so weiter. Und da war jetzt hier die These, dass dieser Einschlag, der damals stattgefunden hat, von dem man nicht weiß, wo er war, Krater kennt man noch nicht, man hat nur ein paar so Dektite, also diese Glaskügelchen gefunden, dass der irgendwie in der Schicht, man konnte die datieren, wenn man weiß, wann der war, also ihm ziemlich genau zu diesem Paläozän, Eozän Temperaturmaximum. Und jetzt gibt es halt ein paar Wissenschaftler, die meinen, dass das eine ursächliche Zusammenhang sein kann. Es gibt auch welche, die das bestreiten, aber hier in diesem einen Paper in Science, glaube ich, behaupten die halt, dass einerseits das Objekt selbst schon viel Kohlenstoff drin gehabt hat, weil so die Meteoriten, also Asteroiden, Kometen haben viel Kohlenstoff, können dann, wenn sie auf bestimmte Bereiche der Erde treffen, zum Beispiel Meeresboden, da sind auch viele kohlenstoffreiche Sedimente drin und da ist viel gefrorenes Methan drin, das heißt, so ein Impact kann unter gewissen Bedingungen eben auch zu einem Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre führen und das ist deren These, andere bestreiten das, aber es ist, wie gesagt, wieder eine schöne neue Methode, wie ein Asteroideneinschlag uns Schwierigkeiten bereiten kann.
Ja, cool. Ach, jetzt habe ich gar nicht so was Spannendes mehr hier. Was hatte ich denn überhaupt noch? Ach doch, es gibt noch was Schönes. Und zwar amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, Placebos. Ja, also Scheinmedikamente.
Ja, kenn doch.
wirken selbst dann, wenn man weiß, dass man Placebos nimmt.
Das ist aber doch schon bekannt. Also ich wusste das schon.
Ach was?
Also das, nicht, weil ich mir das eingebildet habe, sondern ich habe das schon mal gelesen. Das ist irgendwie, dass man schon weiß, dass Placebos auch wirken, wenn man weiß, dass man Placebo kriegt. Nicht so gut, wie wenn man es nicht weiß, aber dass es eine Wirkung gibt.
Recht? Bei also Placebos, ich habe das
gelesen irgendwo.
Das ist tatsächlich noch nicht an mir vorbeigekommen. Ist auch ein ziemlich neues Paper, was da rausgekommen ist.
Es gibt sicherlich mehr als einem, man kann es sicherlich mehr als unter einem Aspekt erforschen. Also es könnte was sein, dass was Neues rauskommt, aber dass die Tatsache an sich, die hatte ich schon irgendwo schon öfter mal irgendwo aufgeschnappt.
Was sie halt gemacht haben, sie haben Probanden 15 Minuten lang erklärt, was der Placebo-Effekt ist. Dann haben sie den einen Medikamente gegeben, den anderen haben sie ein Scheinmedikament gegeben, auf dem stand drauf Placebo-Tabletten. Und 30% Schmerzlinderung sind bei den Placebo-Probanden rausgekommen. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Also das, weil es gibt ja eine Szene auch wieder Bedächtigen, die sagen, ja, Homöopathie ist ja gar nicht so schlimm, weil das ist ja die einzig legale Möglichkeit, Menschen Placebos zu verschreiben. Und man muss die ja irgendwie verbrämen, also verstecken hinter irgendwie so einer Wirkungsbehauptung. Wenn wir jetzt aber nachweisen können, dass das auch funktioniert, wenn ich dir sage, hier nimm eine Zuckerpille, dann kann ich auch wieder damit dafür argumentieren, dass wir Homöopathie in das Reich der Mythen verbannen, wo es halt hingehört.
Also ich bin auch, also nichts gegen den Placebo-Effekt, der ist schon wichtig und interessant, aber ich bin auch selbst wenn jetzt Homöopathie nur als Placebo wirken würde und quasi allen Ärzten das bewusst wäre, ich wäre halt, man schafft halt, das ist halt eine ethisch komplett unzufriedene Situation, wenn man sagt, ja, wir Ärzte, wir wissen, dass das nicht wirkt, aber unsere Patienten sind so doof, denen verschreiben wir das und wir sagen es ihnen nicht, ich will, dass mein Arzt ehrlich ist, verdammt.
Ja, also, das ist halt das Problem. Also, das erwartet ja auch jeder vom Arzt, dass er nicht verarscht wird. Ja, klar.
Und genau, mein Ärzte gerade vom Arzt will ich nicht verarscht werden, ja, keinesfalls, weil der soll so ehrlich wie nur was sein. Aber vor allem, der Placebo-Effekt wirkt ja auch jetzt nicht nur für sich alleine, der wirkt ja eigentlich zusätzlich zu jeder Methode. Also der wirkt jetzt nicht besser als irgendwie eine reale Therapie, sondern eben immer zusätzlich. Und das wirkt ja, das heißt, man käme durchaus, glaube ich, auch ohne die Homöopathie als Placebo aus. Ich meine, abgesehen davon, dass es die Placebos auch gibt, wenn man weiß, dass es ein Placebo ist. Aber ich glaube, es wäre wesentlich wertvoller, wenn die Ärzte einfach ehrlich sind und entsprechende halt, man kann das ja, ich kann den Leuten ja auch irgendwie quasi Placebo-Therapien müssen verschreiben, ohne jetzt, man kann jetzt irgendwie sagen, hier muss er nicht immer sofort irgendwie Medikamente
mach mal Gymnastik.
Genau, oder sowas, hier setz dich hin und einen Tag ein, ich kann ja irgendwie einen Tag Ruhe, eine Stunde Ruhe pro Tag verordnen oder irgendwie eine gesunde Mahlzeit verordnen oder sonst irgendwas. Ich meine, ich glaube, da hätten die Ärzte noch viel mehr Möglichkeiten als jetzt, ohne auf diese Homöopathie als Placebo zurückzugreifen, was ja eh nicht stattfindet. Ich meine, die meisten Ärzte, die das verschreiben, die tun das ja, weil sie daran glauben. Diese Sache von Homöopathie als Placebo, als harmloses Placebo, ist ja auch nur ein Mythos.
Ja.
Dass das so verwendet wird.
Wo du sagst, eine gesunde Mahlzeit am Tag, gab es auch, was ist auch an mir vorbeigeflogen, das kram ich dann nochmal raus, ich habe da jetzt leider keine Details, dass Stress den Effekt von gesundem Essen auszulöschen vermag. Das heißt, wenn du dich gesund ernährst, einen Tag Stress hast, hättest du dich auch genauso gut nicht gesund ernähren können. Irgendwie sowas war das, aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, das muss ich mal rauskramen, das ist einer von denen, wo ich dachte, ja, das ist vielleicht nicht so interessant heute.
Irgendwie einen Vormittag über einen vollgestopften Bio-Wochenmarkt hetzen und dann irgendwie lange da der Trägenschlange im Bio-Supermarkt rumsteht, dass man das Essen fürs gesunde Essen kriegt, das hebt sich dann selbst auf.
Ich glaube, es ist eine andere Art von Stress gemeint, aber so im Prinzip, glaube ich, hast du recht. Also wir können das gelten lassen.
Okay, gut. Ich habe nichts mehr.
Auch noch schön, kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Gefühlen, also Emotionen und Temperaturempfinden gibt. Und zwar sind sie darauf gekommen, als sie sich angeguckt haben, was eigentlich passiert, wenn Menschen sich schämen. Kapillarerweiterung und so, also deine Temperatur erhöht sich. Und dann haben sie halt geguckt, was bedeutet das denn eigentlich im Umkehrschluss? Genau, es bedeutet, dass du durch Temperaturregulation, also durch Temperaturempfinden, deine Emotionen beeinflussen kannst.
Ne? Darum schämt man sich in der Sauna, wenn man nackig ist, oder was?
Nee, aber wenn du dich schämst, wenn du dich schämen solltest in der Sauna, gehst du einfach raus, da ist es kälter, dann schämst du dich nicht mehr so sehr. Genau so funktioniert das. Das ist faszinierend. Was hatte ich denn? Ich hatte hier doch noch was Schönes. Ich habe noch was, ich habe noch was mit Quanten, was ich nicht verstehe. Dann habe ich noch was mit hier.
Der Nobelpreis vielleicht?
Nee, noch was anderes mit Quanten. Unter der Cheops-Pyramide.
Sind Quanten.
Nee, da haben sie aber neue Hohlräume entdeckt, indem sie Myonen-Scans gemacht haben. Was Myonen sind, könntest du eventuell erklären, ne? Das sind ja irgendwelche Teilchen.
Myonen sind quasi schwere Elektronen. Hm. Sind nicht stabil, das heißt, die zerfallen nach einer gewissen Zeit und die entstehen unter anderem, wenn kosmische Strahlung aus dem Weltall auf die Atmosphäre der Erde trifft und da dann zu Teilchenreaktionen führt, wo dann eben Myonen entstehen, die dann quasi so, es gibt quasi, die kannst du noch nachweisen, also da kannst du gewisse Detektoren aufstellen, dass du gewisse Myonenschauer, die irgendwie aus dem Weltall kommen, also die aus der Atmosphäre kommen und die zerfallen halt dann ziemlich schnell wieder, aber man kann sie trotzdem nachweisen und kann dann irgendwie aus der Menge der Myonen kann man dann irgendwie feststellen, wann, wo kosmische Strahlung kam und so weiter. Und die kann man, glaube ich, auch hernehmen, indem man, was jetzt irgendwie, mit denen kann man dann irgendwie halt so wie genauen Details, weiß ich jetzt auch nicht, wie das mit Myonen durchleuchten da funktioniert, aber ich behaupte einfach mal, ist so ähnlich halt wie Röntgenstrahlung. Also die gehen halt irgendwo durch, woanders gehen sie nicht durch und dann kannst du irgendwie gucken, wo Hohlraum ist und wo nicht, aber ja, haben sich Hörer das genauer erklären können.
Ja, genau. Ja, das ist jetzt ganz hübsch, weil das ist natürlich für so Leute wie Erich von Däniken, sind Hohlräume in Pyramiden, sind ja immer der ultimative Beweis dafür, dass da noch viel mehr ist, von dem wir überhaupt nicht wissen, was und so weiter. Wahrscheinlich ist da sogar ein X-prähistorische Quantencomputer oder irgendwie sowas hinter unten. Ich mag sowas immer sehr gerne, wenn sie dann irgendwie sagen, ja, wir haben da einen Hohlraum entdeckt und dann kommen dann irgendwann so im Nachgang von solchen Entdeckungen, kommen dann immer so aberwitzige Spekulationen auf ganz komischen Webseiten immer raus. Ich bin mal gespannt, was wir da in der Zukunft noch finden werden. Dann noch eine Kurzmeldung. Der ITER, den kennst du sicherlich auch. Das ist unser europäisches bzw. unser weltweites Fusionsgerät, mit dem wir Energie erzeugen wollen, indem wir die Vorgänge auf der Sonne nachäffen, wird teurer, als es ursprünglich geplant war. Bisher hieß es ja immer, der ITER kostet nicht mehr als 15 Milliarden Euro. Mittlerweile wissen sie, dass der ITER mehr als 20 Milliarden Euro kostet, beziehungsweise 20 Milliarden Euro kosten wird. Natürlich werden sie ihn auch dafür nicht kriegen. Und jetzt ist einigermaßen unklar, ob an dem Ding weiter gebaut werden wird oder ob nicht weiter gebaut werden wird, weil allein die EU muss das Doppelte jetzt in den Topf werfen, wie das, was sie eigentlich vorhatte.
Ich bin halt der Meinung, dass das, das ist halt irgendwie, es ist halt fundamentale Grundlagenforschung, wo man nicht weiß, wie man es macht. Und insofern muss entweder man sagt, dass wir wollen das, dann muss man halt nicht immer, ich finde, dass diese Art.
Ich finde auch 20 Milliarden, finde ich nicht viel Geld, verdammt.
Ist auch nicht viel Geld. Also, und vor allem das Ding ist, man muss halt immer, man ist immer so ein Stückchen, es ist kein Wunder, dass es immer so lange dauert, wenn man hier, kriegt hier mal ein bisschen Geld, da könnt ihr hier noch ein kleines Dingchen anbauen und dann baut ihr da mal was und in 20 Jahren ist das Ding vielleicht mal fertig und zwischendurch kürzen wir euch das Geld noch 5 Mal und dann geben wir wieder ein bisschen was zurück. Also, wenn man da nicht einmal vernünftig, das Ganze vernünftig machen würde, dann sagen, hier habt ihr mal eine große Menge Geld, ihr habt dann Haufen Wissenschaftler, ihr habt ja ein Ding, jetzt macht das mal, ja, und dann lassen wir irgendwie 10 Jahre in Ruhe mit dem Geld und dann könnt ihr das bauen. Dann kriegt man auch was weiter, aber ich glaube, wenn man
das sind halt so politische Sachen, ich weiß nur, mir wurde dann auch mal von Wissenschaftlern erzählt, die EU oder ich glaube sogar Merkel oder die Bundesregierung unter Merkel hat dann halt auch gesagt, wenn das Ding mehr als 15 Milliarden kostet, beteiligen wir uns nicht daran. Und darum wurde dann dieser politische Preis einfach mal genannt und der wird jetzt gerissen. Und auch das ist mir vor...
Kohle aus China kaufen.
Ja, genau. Das ist mir vor ein paar Jahren schon angekündigt worden, dass dieser Preis gerissen werden wird. Und jetzt ist es zumindest schon mal offiziell soweit, dass es 20 Milliarden statt 15 Milliarden sind und am Ende werden es dann wahrscheinlich auch 50 Milliarden gewesen sein. Und für den Fall, dass das Ding dann tatsächlich funktioniert, beziehungsweise die Technologie prinzipiell funktioniert, sind 50 Milliarden dann auch nicht mehr viel Geld gewesen, finde ich jedenfalls. Nee. So, und jetzt meine letzte Meldung, das ist irgendwas mit Quanten. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Es ist ein Experiment, das braucht 30.000 Teilnehmer. 11 Institute weltweit sind daran beteiligt und es geht darum, Quantenverschränkung zu erforschen. Teilchen, die miteinander verbunden bleiben, wenn sie sich über beliebige Distanzen entfernt haben. Also machst du an einem Teilchen, stupst das eine Teilchen an, wackelt das andere Teilchen auch. Irgendwie sowas kann man damit machen. Und um da irgendwie was zu messen, ich stoche gerade im Nebel, ne? Ich verstehe es überhaupt nicht. Um da irgendwas zu messen, gibt es den sogenannten Big Bell Test. Und dieser Big Bell Test ist wohl am besten durchzuführen. Also für diesen Test braucht man zufällig generierte Zahlen. Jetzt gibt es das Problem, nämlich das Bell'sche die Bell'sche Ungleichung.
Ja, die gibt.
Es war nicht die Bell'sche Ungleichung. Verzeihung, ich habe gelogen. Also es gibt diesen Big Bell Test und das Problem ist, und das hat Zeilinger mal gesagt, dass es durchaus sein kann, dass die Welt etwas, ich zitiere, ganz Verschworenes ist, so dass diese Zufallszahlengeneratoren, die man für diesen Big Bell Test braucht, eigentlich gar keine zufälligen Zahlen produzieren. Auch wahrscheinlich eher so ein Gedankenexperiment. Jedenfalls haben die Forscher sich gedacht, dann machen wir das halt nicht mit Zufallszahlengeneratoren, sondern mit Menschen, die zufälligerweise 0 und 1 auf ihren Computern drücken.
Das ist aber eine blöde Idee eigentlich, oder?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Du kannst es dir ja mal in Ruhe durchlesen und vielleicht in der nächsten Sendung dann nochmal darauf eingehen. Am 30. November jedenfalls soll dieser Test stattfinden. Jeder kann sich auf dieser Homepage irgendwie anmelden und kann dann Nullen und Einsen drücken und dann wissen wir endlich, wie das geht.
Also wenn jeder nur einmal 0 und 1, 0 oder 1 drücken darf.
Nee, jeder darf so oft, also über einen festen Zeitraum.
Das ist das Problem. Du kannst mir, wenn du Menschen sagst, das ist gleich mit 0 und 1, der Kopf oder Zahl, sag Menschen, sie sollen irgendwie Münzwürfe aufschreiben. Ja, sie sollen irgendwie aufschreiben, sie sollen sich vorstellen, sie würden eine Münze schnipsen und aufschreiben, was da bei 20 Versuchen rauskommt. Ja. Also einfach eine Zufallsreihe produzieren. Und das, was Menschen sich vorstellen, was zufällig ist, ist nie zufällig. Ja, und das, was Zufall, was echter Zufall ist.
Ja, aber da geht's auch nicht darum, einen echten Zufall zu erzeugen, sondern wiederum irgendwie was zu erzeugen, was, ich zitiere. Dort werden diese Zahlenabfolgen, ne, 0100101, in Signale übersetzt, die das Kommando geben, welche Messanordnung verwendet wird.
Aha.
Und,
wenn das so, dann könnt ihr einfach irgendwie anrufen. Kannst du mich anrufen und dann zeige ich den drei Zahlen.
Ja, genau.
17, 23, 5.
Ja,
fertig.
Zack. Ja. Schon hast du wieder was Kompliziertes mit Quanten gemacht. Es ist nicht so richtig.
Ich habe keine Ahnung, was es geht. Da braucht muss ein Quantenphysiker
fragen. Wird dann in den Shownotes erscheinen zu dieser Sendung. Und jetzt habe ich tatsächlich auch nichts Frisches mehr zu erzählen. Oh doch, hier gibt's noch was. Gewalt. Gewalt bei Säugetieren. Interessiert dich das noch? Also ein paar Wissenschaftler haben mal nachgeguckt, wie ist denn eigentlich Gewalt verteilt? Haben sich angeguckt, ist Gewalt ein kultureller Effekt oder ist es ein biologischer Effekt? Und da haben, über 1000 Säugetierarten aus über 100 verschiedenen Familien über 50.000 Jahre Stammesgeschichte angeguckt. Und kommen
Gewalt zu. Definiert. Also wenn jetzt, ist auch die Frage, wie man Gewalt definiert. Die Ganzfrist, ist der gewalttätig? Nee,
gibt's hier auch. Warte mal, ich guck gerade, ob ich's noch finde. Es ist schon irgendwie Aggression mit tödlichem Ausgang oder irgendwie sowas. Also irgendwie so. Was sie jedenfalls gemessen haben, das fand ich ganz spannend, ist, je näher die Stammesgeschichte, also du guckst ja einen Stamm an, je näher die Stammesgeschichte den Primaten kommt, desto höher liegt die Rate der sogenannten innerartlichen Aggression, also der Gewalt, die da passiert. Und was dann passiert ist, ist vor ungefähr 5000 Jahren, bei den Primaten, also in der menschlichen Kulturgeschichte, die Gewaltrate extrem angestiegen. Die Gewaltrate hat betragen, also vor 5000 bis 3000 Jahren lag die Rate zwischen 15% und 30%.
Ja, haben die das Ding in den Hohlräumen der Pyramiden eingeschaltet.
Genau, und vor 100 Jahren erst, da sind halt Mord und Totschlag wieder runtergegangen. Heute liegt die Rate tödlicher Gewalt bei Menschen nur noch bei 0,1%. Also das 200-fache unter den Steinzeitmenschen. Was ich total faszinierend finde. Aus Gründen, die ich gar nicht so genau erklären kann. Aber ich finde das so krass, dass wir uns vor 3000 Jahren noch wie die Aberwitzigen, wie die Irren die Schädel gegenseitig eingeschlagen haben. Und es trotzdem geschafft haben zu überleben. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, trotzdem gibt es so viele, die behaupten, die Welt wird immer schlechter und böser.
Ja, das stimmt ja nicht. Da gibt's ja im Spiegel. Ja. Ich habe ja dieses Jahr angefangen, den Spiegel regelmäßig zu lesen im Abonnement. Und da gibt's
ja stimmt ja nicht. Das ist klar, dass es nicht stimmt, aber
da gibt's eine schöne Rubrik, die eben jede Woche erzählt, dass es die Welt immer besser wird. Das ist echt sehr schön.
Ja, wird's ja auch. Ja. Das ist, was wir auch in diesen Politikdiskussionen vorgekommen ist. Es gab's in Deutschland, in Österreich und auch in den USA immer auch in England. Die ganzen Populisten, die haben das alle gesagt immer. Es wenn die dann sagen, ja, die haben Angst hier, wenn die Ausländer kommen und so weiter. Ja, aber es gibt doch keine Grundangst haben. Es gibt keine Fakten, die das untermauern. Ja, das ist uns egal. Es zählt das, was die Menschen glauben und fühlen und nicht das, was real ist.
Ja.
Und das finde ich immer so vollkommen das absurd.
Das ist sehr, sehr tragisch, ja. Da gibt's, es gibt ja auch einen Protagonisten dieser Die Welt wird immer besser These, Hans Rosling. Ich weiß nicht, ob
der schon mal über den Weg gelaufen wunderbare ist. Der hält, ja, natürlich habe ich auch schon drüber geschrieben über ihn. Da hält wunderbare Vorträge und erklärt das
wunderbar. Der sagt halt, woran merken wir denn eigentlich, ob die Welt gut ist oder schlecht ist? Das merken wir doch an solchen Sachen wie Kindersterblichkeit, das merken wir an solchen Sachen wie Gesundheit, Alphabetisierung und so. Und er weist halt nach, dass es alles immer besser wird. Das finde ich total angenehm, ja.
Ja. Genau. Bei unserer nächsten Folge wird alles noch besser werden.
Da wird alles noch besser sein.
Ja,
und genau. Du wirst das mit den Quanten erklären können. Da freue ich mich schon drauf. Also ja, mit dem Bell-Experiment-Effekt.
Alles. Ich werde, ja, mal gucken.
Genau. He's gonna fix everything. Florian Freistetter, vielen Dank.
Holger Klein, ebenfalls vielen Dank.
Und Hörerschaft, danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.